Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
Ein wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, gute Nacht zu einer neuen Folge Brett Time Stories, und ist schon ein bisschen was her und es ist mir eine Ehre. Ihr seht ihn ja jetzt schon, ist immer, ich habe immer wieder Herzchen auf den Augen. Begrüßt mir recht herzlich den Daniel, den einzig wahren Haido Linsky. Wie, mein Junge?
Oh my God, we are back again. Brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flavor, show you how. Got a question for you, better answer now. Grüß dich, Potti.
Es ist ja noch bekloppter, als ich es mir vorgestellt habe. Der Daniel hat schon angekündigt, das wird jetzt der neue Opener. Der kommt jedes Mal. Ich bin gespannt, Daniel, wie lange du es durchziehst.
Nein, nicht das kommt. Jede Folge wird ein anderes. Ich habe schon mehrere Textstellen rausgesucht. Jede Folge kommt ein anderes Intro von mir. Ein kurzer Vierzeiler. Hast du es erkannt?
Ich habe ehrlich gesagt, ich habe mich so kaputt gelacht nach den ersten Zeilen, dass ich fast gar nichts mitbekommen habe.
Ich habe mal einen Klassiker rausgesucht und habe gedacht, für die erste Folge Staffel 2 könnte das ja recht passend sein.
Okay, und möchtest du jetzt auflösen oder ist das jetzt die erste Quizfrage?
Nee, Backstreet's Back.
Backstreet's Back, alright. Ja, jetzt wurde es gesagt.
Ich habe natürlich auch die Intonation verändert und natürlich den Takt, ne? Also
du hast eigentlich alles verändert.
Nicht weil ich stotterer, sondern weil ich es verändert habe. Ja, gerade erstmal kleine Anekdote. Mein Rechner irgendwie wieder abgeschmiert. Man fühlte sich wieder wie in Folge 2. Denn da habe ich zum ersten Mal hier aus dem Keller aufgenommen. Und ja, fühlte sich genauso an. Irgendwie unbefriedigendes Gefühl. Jetzt sehe ich euch. Oder...
Ja, und ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt auch noch eine Anekdote, denn wir sind ja nicht alleine, wir sind ja wieder mal zu dritt, und deswegen öffnen wir jetzt einfach mal den Vorhang und begrüßen recht herzlich Robin de Kleur von Asmodee. Schönen guten Tag.
Herzlich willkommen.
Hi Daniel.
Herzlich willkommen ihr bei uns im Brett Time Stories Podcast.
Wie geht's dir? Du wirst schon, dass nicht ein Tropfen französisches Blut in meine Adern fließt, oder?
ich weiß es, aber das wissen nicht alle. Robin, möchtest du noch ein bisschen was von dir erzählen? Was machst du? Wer bist du? Wo in Paris bist du geboren? Erzähl mal ein bisschen was.
Ja, ich komme aus einem schönen Vorort von Paris, heißt Moers. geboren bin ich in der Tat in Duisburg, aufgewachsen dann doch in Moers, und dann mit 21 wieder nach Duisburg, weil Pott ist einfach besser als Niederrhein, Entschuldigung. Was mache ich? Ich bin bei Asmodee, bin der Pressesprecher, kümmere mich um die Kommunikation, versuche, dass unsere Spiele in vielen Zeitungen vorkommen, dass Menschen wie ihr mit Menschen von Asmodee und auch mal mit mir sprechen, und dass halt unsere Spiele und die Spiele von unserer Studios und Partner bekannt werden und viel gespielt werden, weil sind schon einige sehr, sehr coole dabei.
Da haben wir auf jeden Fall auch nachher noch ein paar Fragen vorbereitet, gerade allgemein zum Thema Asmodee. Jetzt mal eine ganz kurze Frage, Moers, ne? Wie hieß nochmal diese Diskothek in Moers, PM oder sowas?
Das PM, ja. Ich habe quasi fußläufig 2,5 Minuten davon entfernt gewohnt.
War das nicht auch in so einer alten Zeche oder sowas? In so einem alten Zechengebäude?
Genau, in so einem alten Förderturm.
Ey, da war ich war ein einziges Mal im Leben im PM, da habe ich noch in der Nähe von Düsseldorf gewohnt, und wir waren zu dritt, meine damalige Freundin und ein Kumpel, und wir sind original mit dem Bus nach Moers gefahren. Das heißt, der Bus fuhr von Ostra, das war glaube ich die Linie 51, 57, fuhrst du erstmal anderthalb Stunden im Bus bis nach Moers, und es war eine Katastrophe. Es war, also der Abend war cool, zumindest das, woran ich mich erinnere. Und der Rückweg war auch eine Mega-Odyssee. Wir sind dann irgendwie aus dem Bus ausgestiegen, beim Pinkeln den Hang runtergeflogen, mussten dann eine Stunde auf den nächsten Bus warten. Es war super. Aber deswegen frage ich, weil PM, aber das gibt's nicht mehr. Es hat zugemacht, glaube ich, ne?
Nee, es hat, genau. Also da sind jetzt, ich weiß gar nicht mehr, was genau drin ist. Da sind jetzt andere Sachen drin. Großraum-Discos ist ja eh so ein Thema. Ich war in meiner Disco-Zeit meistens im T-Club in Oberhausen. Teil von der Turbinenhalle. Aber den haben sie ja auch irgendwann dicht gemacht, leider.
Ja, Großraumdiskotheken haben momentan einen richtigen Boom.
Wer weiß, ob das wieder kommt, aber.
Eigentlich sollten wir da keine Witze drüber machen.
Ja, ist momentan ein bisschen schwierig. Aber ich kenne viele Leute, die gesagt haben: Worauf ich mich am meisten freue, ist wieder in einer total überfüllten Großraumdisco von schwitzenden Menschen angetanzt zu werden. Ich habe gesagt, das Junge. Erste, was ich mache, sobald Lockdown vorbei ist, sobald Corona vorbei ist, werde ich eine Woche, werde ich mir 5, 6 Leute bei mir zu Hause einladen und werde jeden Tag nur so 6 und 7 Spielerspiele zocken. Jeden Tag nichts anderes, nur so große Spielerunden.
Ich werde dann auch wieder, wenn die Großraumdiskos aufmachen, dann fahre ich nach Köln in die Rheinrockhallen und gehe da auf eine Schaumparty. Ich glaube, die haben immer einmal im halben Jahr eine Schaumparty gemacht, wenn der Laden einfach zu dreckig war, dann haben die da einfach mal kurz die kleine Reinigung gemacht. Da bist du echt so dreckig und ranzig nach Hause gekommen. Schaumparty in den Rheinrockhallen.
Daniel, boah, das machen wir auf jeden Fall. Du hast es jetzt angesprochen. Wenn Corona vorbei ist, dann Leute, wir geben dann Ort und Zeit noch bekannt, aber dann gehen der Daniel und ich mal auf die Piste und dann seid ihr alle eingeladen, uns zu begleiten.
Ich bin echt gespannt. Wenn wir alle wieder uns groß treffen dürfen, bin ich auch gespannt, was dann wieder Survival feiert und welche Clubs wie voll sind und alles.
Ich glaube, das wird am Anfang richtig explodieren. Das wird erstmal richtig explodieren. Ja, mit Duisburg bist du ja gar nicht so weit weg von mir. Halbe Stunde ungefähr.
Ja, könnte derzeit aber auch noch weiter weg sein, weil man darf ja nirgendwo hin und Duisburg ist ja jetzt derzeit leider Gottes Vorreiter.
Stimmt, da sind die Zahlen ja auch besonders gut, ne?
Ja, wechselt ja quasi täglich. Ja.
Dann, es tötet viele Spiele und es ist echt sehr traurig. Aber trotz aller digitalen Möglichkeiten, ne? Ich meine, da gibt's ja zum Glück einige.
Definitiv. Aber was vor allem auch Viren abtötet, soll ja Alkohol sein. Und deswegen, Robin, was ist denn dein Getränk der Folge?
Ja, ich wollte ja eigentlich einen Gin mittrinken, aber bin nicht mehr zum Shoppen gekommen. Dementsprechend bleibe ich beim Wein heute. Wow. Beim trockenen Roten.
Trockener Roter. Woher?
Würde ich auch bevorzugen.
Das ist ein Spanier aus Katalonien. Criado en Barrica. Ist ehrlich gesagt eher so ein entspannter Wein für nebenbei.
Genau richtig.
Mit deinem Podcast.
Und Daniel?
Ich bin heute tatsächlich mal ganz klassisch nostalgisch unterwegs und habe nur ein Fläschchen Gerolsteiner. Kein Gin, kein gar nichts. Nature pure.
Dabei haben wir doch, zeichnen wir doch heute nach 20 Uhr auf. Das ist doch immer, da darf man doch immer.
Ja. Morgen, okay. Morgen Unterricht, ne?
Ach ja, stimmt. Dann machen wir weiter. Ich habe hier eine Flasche Duke Gin stehen. Nicht von mir, so viel sei gesagt. Und habe mir einen wunderschönen Munich Mule mixen lassen. An der Stelle sei gesagt, hervorragend. Kann ich sehr empfehlen, schmeckt lecker. Und wenn der ausgegangen ist, habe ich noch eine Proviant-Limo-Rhabarber-Schorle.
Ja? Das ist gut.
Und wenn die auch noch leer sein sollte, habe ich noch einen Newton Soda Max hier stehen. Also, ich bin auf jeden Fall
voll versorgt. Du hast nicht Pläne für heute Abend.
So sieht's aus. So sieht's aus.
Dann lauf da.
So sieht's aus. Ja, dann.
Aber das Rezept von Munich Mule kannst du mir mal schicken. Weil, sehr gerne. Der sieht sehr frisch aus.
Der schmeckt auch wirklich richtig geil. Ja, dann würde ich sagen, es ist ja jetzt schon ein bisschen her, dass wir mal was gemacht haben. Und der Daniel hat immer die Schirmherrschaft, auch wenn es so um das Thema Recap geht. Und Daniel, dann walte doch mal deines Amtes.
Damit der Robin überhaupt mal weiß, ob wir seriösen Content produzieren oder ob wir
so
rumblödeln. Ja, die letzte Folge war unsere kleine Jubiläumsfolge, also 25. Folge abgedreht. Die haben wir dann auch in einer Premierenform präsentiert, nämlich zum ersten Mal live gestreamt. Das funktionierte dann tatsächlich auch echt ganz gut. Wir haben uns die Nina als Gast geholt. Ist eine richtige Größe in der Brettspielszene. Nicht. Für dich, Robin, Nina ist meine Frau und die hasst Brettspiele. Haben Sie dann auch
eine Folge, die ich definitiv hier anschauen möchte.
Und haben Sie teilweise mit Brettspielfragen konfrontiert. Im Nachhinein hat sie dann auch gesagt, ich konnte doch gar nichts beantworten. Das ist doch bestimmt voll doof gewesen für alle. Und nein, eigentlich nicht. Also war sehr unterhaltsam. Auch mal so die Sicht eines oder einer Nicht-Spielerin so zu sehen zwischen den ganzen Nerds und Sammlern und ja.
Wie ist das so, mit einer Nichtspielerin verheiratet zu sein?
Ja, ich arbeite dran. Also sie mag wirklich kein Brettspiel. Also da hat schon jeder versucht, die Nina da irgendwie umzustimmen und zu sagen, ja, komm hier, irgendwas gibt's. Was sie auf jeden Fall mag oder mochte, das haben wir die Woche gespielt, das ist nämlich jetzt Mikro Makro heißt das, ne? Das fand sie super gut, das hat ihr Spaß gemacht. Halt so kurzweilige kleine Sachen so, da kannst du sie gerade noch mit locken, wenn sie so die Aussicht hat, in 10 Minuten kann ich das Ganze beenden, dann ist das okay. Und so Familienspiele vielleicht schon mal.
Ja, nicht jeder muss spielen. Aber Mico Marco ist cool. Ich habe das Demo gespielt. Ist eine coole Idee auf jeden Fall.
Ich absolut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Also ich habe der Nina noch bei Insta nämlich geschrieben. Ich so, Ninchen, bist du fleißig dabei, den Verbrecher zu finden? Und jetzt, Daniel, halt dich fest. Nina hat geantwortet, sowas von ist ja quasi eine Fortbildung und das macht mir mal Bock. O-Ton, Nina Haider, das macht Bock. Also, Daniel?
Ja, das hat sie tatsächlich auch mir so kommuniziert, aber grundsätzlich kannst du die nicht begeistern. Übrigens, ich muss an der Stelle die Farah ganz lieb grüßen, die hört jetzt immer im Nachtdienst unseren Podcast. Gestern Abend noch vom Bett aus kurz Kontakt gehalten, sehr witzig. Die ist jetzt auch mittlerweile so ein bisschen im Nerdigtum angekommen und sammelt jetzt Spiele. Ich glaube, sie ist kurz davor, ihr erstes Kallax anzuschaffen und das ist der Anfang vom Ende.
Oh ja.
Aber auch cool, ne? Nicht von wegen so, ja, sie hat jetzt angefangen zu spielen. Nein, sie hat angefangen zu sammeln einfach. Sie kauft sich die Spiele einfach, damit sie was ins Regal stellen kann. Sie spielt sie aber nicht. Dann ist
ja auch da die Kombo,
wie auch sind.
Nein, die spielt. Die spielen relativ viel. Und ja. Ja, auf jeden Fall in dieser Folge haben wir dann letztlich, ja, einfach so ein bisschen getalkt und es war ja auch so, dass Zuhörer gesagt haben, die Nina wollen wir jetzt mal kennenlernen, weil sie ist immer so passiv, aktiv, passiv, wie man so schön sagt, im Podcast dabei, haben oft so eine kleine Anekdote und da konnte sie sich dann mal zu Wort melden. Das heißt, wir haben ein live Weiße-Weiße-Kennze-Kennze veranstaltet. Das ist ja so das Steckenpferd jetzt hier im Podcast. Immer so alles rund ums Spiel, ein Spiel im Spiel. Kann mal ein Rätsel sein. Ich habe jetzt quasi etwas genommen, was so angelehnt war an Cards Against Humanity, wo ich dann so Lückentexte vorgelesen habe und die Zuhörer oder Zuschauer sollten dann quasi die Lücke füllen mit einem Begriff. Und da haben wir uns echt super, super kaputt gelacht. Die Vuvuzela ist mir jetzt immer noch hängen geblieben. Und ja, da gibt es natürlich jetzt auch als Ausblick ein kleines Gewinnspiel. Waren das die Top 3, Potti, oder wie haben wir es gesagt? Die Top 3 besten Kommentare irgendwie aus allen 10?
Ja, genau. Wir wollten es, glaube ich, mit den Top 3 machen, damit wir da auch ein bisschen mehr haben.
Ja, genau. Das heißt, schaut ruhig nochmal rein in den Podcast. Wir wollten es an euch abgeben, dass ihr sagt, das war wirklich der Lacher schlechthin. Es ist ein Kommentar unter dem YouTube-Video.
Da kommt
den würde ich dann mit einbeziehen. Den kannst du gleich nochmal vorlesen. Und ansonsten bitte nochmal in den Podcast reinhören und dann in der nächsten Folge kommentieren, wo er sagt, das ist mein absoluter Favorit. Und die meisten Nennungen werden wir dann aufs Plättchen transzentrieren.
Also ich bin, der Dein ist ein bisschen optimistischer. Ich hoffe ja, dass ihr reinhört. Ich glaube es natürlich nur nicht. Aber sollte das jetzt nicht der Fall sein, dann, keine Ahnung, dann suchen wir ein paar raus, die wir dann nochmal speziell zum Voting halt bekannt
geben. Dann ist das die Vuvuzela, ganz klar.
Dann ist das die Vuvuzela. Dann, wenn ihr das nicht macht, dann übernehmen wir das Ganze. Da würde ich einfach mal auch direkt unverblümt auf die Kommentare eingehen. Ich hoffe, ich halle heute nicht so. Ich bin halt nicht zu Hause und hier ist ein bisschen größer. Oh. Sind tatsächlich nicht ganz so viele, weil natürlich, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen dann der Vor- oder Nachteil auch des Livestreams. Die Leute diskutieren natürlich auch schon fleißig direkt im Chat. Und der Eugy hat geschrieben, wirklich cooler Livestream mit Special Guest Nina, gerne öfter. Freue mich immer über euren coolen Talk und bin immer auf jedes weiße Känze-Känze gespannt. To be continued. Dann der Jonas Buch hat geschrieben, auf weitere 25 Folgen. Ich freue mich drauf. Also wir müssen mal gucken. Ich glaube, die zweite Staffel war ein bisschen länger. Wir mussten jetzt nur ein paar Sachen einmal umstrukturieren und dann geht's weiter. Dann Blaster Keaton. Nina kam super sympathisch rüber. Tolle Jubiläumsfolge, auch dank ihr. Und weil Nina es auch angeschnitten hat, hier meine Top-Rechtfertigung für meine Frau, wenn mal wieder im Tagestakt die dicken Pakete mit den Boardgames bei uns eintrudeln. Das habe ich schon vor Monaten bestellt und bezahlt. Kann ich doch nichts für, dass das jetzt alles auf einmal kommt. Das musste ich dazu bestellen, um Porto zu sparen. Das war im Angebot, 15 Euro nur, stimmt nie. Das habe ich auch für dich bestellt. Das ist, glaube ich, genau dein Spiel. Das fällt beim Heider natürlich schon mal raus. Das Spiel können wir super in den Urlaub mitnehmen. Oder, wenn es mir nicht gefällt, kann ich es einfach mit Gewinn wieder verkaufen. Und der Klassiker, von dem Spiel habe ich schon seit Jahren geträumt. Jetzt habe ich es mir mal gegönnt. Na und? Aber Robin, wie ist das denn bei dir? Kaufst du überhaupt noch Spiele oder kriegst du die alle quasi, nimmst du die aus dem Lager mit?
Nee, ich habe den Vorteil, ich kann mir sehr viel ausleihen. Mhm. Wir haben im Verlag recht viele Spiele von Asmodee und unseren Studios. Nicht alle, aber schon fast alle gerade da und kann mir die halt ausleihen. Aber wenn mir ein Spiel wirklich gefällt, dann hole ich mir das. Hab auch eine ganz ordentliche Sammlung. Und klar, von anderen Verlagen. Ich meine, wie heißt so schön, andere Verlage haben auch schöne Spiele.
Kommst du dann auch mal so ein bisschen in die Erklärungsnot oder ist deine Frau da entspannt?
Nee, also ich bin echt kein, also ich bin kein Sammler. Ich habe in meinem Regalen, ich glaube, 5 Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, weil ich noch keine Zeit dafür hatte. Und sie spielt eigentlich fast alles mit. So bei 3, 4 Sachen ist sie raus, aber
da bin ich jetzt neugierig, wo ist sie denn raus?
Wenn es zu lange dauert, also so ab 4 Stunden wird sie dann doch ein bisschen viel. wenn es zu Ameritrash ist, und wenn es zu abgedreht ist. Okay. Aber das war's eigentlich. Also ich habe da wirklich viel Glück.
Dann wäre ja eigentlich
nur eine
Runde Twilight Imperium mit ihr genau das Richtige, oder?
Ja, genau. Also zum Glück habe ich auch Freunde, mit denen ich spielen kann.
Ja, aber es macht vieles leichter, ne? Wie gesagt, ich habe jetzt ja auch jemanden kennengelernt und sie ist selber genauso verrückt wie ich und sammelt mindestens genauso. Und dann gibt's auch immer so ein Foto, wo plötzlich wieder ein Karton drauf ist mit 5 Spielen. Und was ja Frauen dann ganz gerne machen, die 3 goldenen Worte, ups, ja. Wir müssen es immer rechtfertigen, sagen, ja, das Spiel war, und die Frauen sagen einfach, ups, ist einfach so passiert. Ja. Dann möchtest du noch mal ganz kurz dem Robin erklären, wie du das immer zu Hause handelst, wenn du wieder Spiele kaufst.
Ja, ich musste gerade schmunzeln, weil bei Blaster Keaton sind tatsächlich auch so die 1, 2 Kommentare, also gemünzt ist ja dieses, das Spiel kostet nur 15 Euro und die Nina hat irgendwann dann gecheckt, ich google das mal, was das wirklich kostet teilweise. Und dieser vorletzte Kommentar, ich weiß nicht, was war das nochmal, der vorletzte, das der hat mich vorletzte, so krass dran erinnert.
Wenn es mir nicht gefällt, kann ich es mit Gewinn weiterverkaufen.
Ja, genau, das habe ich tatsächlich auch schon öfter gesagt, so, ja, ich kriege das auf jeden Fall sonst wieder, kann es für teurer wieder weiterverkaufen. Das ist dann immer so ein, okay, kapitale Wertanlage.
Aber ohne das macht das einer von euch?
Weiterverkaufen?
Nein.
Also ich habe noch nie ein Spiel weiterverkauft, egal ob ich, also sowieso nicht eins, was ich vergünstigt bekommen habe oder sowas, aber auch generell.
Ja.
Also doch, entweder verschenke ich die oder behalte sie halt.
Ja, doch. Ich finde es, also es nimmt schon wieder Überhand, muss ich sagen. Ich habe jetzt schon wieder irgendwo bei Facebook dann irgendwie Leute gesehen, da habe ich mich ein bisschen echauffiert selber. Und zwar ging es da um Pax Pamir. Den Post hatte ich, glaube ich, in so Facebook, in unsere WhatsApp-Gruppe gepackt. Da schrieb einer wirklich einen Tag nach Release so, für 135 Euro reingestellt dann, ne? Und dann so, ja, irgendwie ist doch nicht mein Spiel. Und war noch OVP und alles, ne? Also, da weißt du ganz genau, einen Tag danach, das ist einfach nur so, ich will es für einen doppelten Preis weiterverkaufen. Und dann kommt der Superclou. Dann sagt mir mein Freund Marco, der so, ne, das hat er nicht reingestellt. Weil der Typ hat in einer anderen Gruppe gefragt, Pax Pamir, lohnt sich das denn, das für den Preis weiterzuverkaufen? Da hat der Marco drunter geschrieben, ja, du kannst es teilweise für 135 Euro verkaufen, die Leute zahlen es halt, die es haben wollen. Und zack, verkauft er das dann für den Preis. Das ist schon so Masche, muss ich sagen. Das macht es ein bisschen kaputt irgendwie. Macht unser nostalgisches Hobby so ein bisschen, naja, finde ich ein bisschen schade, muss ich sagen, so an mancher Stelle.
Also ich finde es völlig okay, Spiele, die man nicht mehr braucht, weiter zu verkaufen. Warum auch nicht? Aber
weiß nicht, was gewerblich, oder?
Ja, ich meine, wir hatten dieses Thema ja schon öfter, ne? So irgendwie Leute, die dann bei Kickstarter ist ja mittlerweile schon gang und gäbe, dass viele Leute sich quasi 2 Pledges bestellen und irgendwie dann mit dem Verkauf des zweiten so einen Teil des ersten wieder reinholen, ne? Ich finde das jetzt zum Beispiel so krass. Aktuelles Beispiel habe ich heute wieder gesehen. Black Rose Wars. Ich mag dieses Spiel richtig gerne und da wird ja jetzt, die ersten Seta-Boxen sind ausgeliefert worden und diese Seta-Box ist ja nochmal das Doppelte von der Grundbox an Material. Das sind die Stretch Goals. So, das heißt, ich habe 99 Dollar bezahlt plus Shipping und ich habe nochmal 20 Dollar on top überwiesen, weil die halt gesagt haben, Mensch, hier irgendwie, die Box ist größer geworden als geplant, Versand wird teurer und sowas, ne? So, dann habe ich nochmal ein 20 extra überwiesen. Und das heißt, ich habe jetzt vielleicht am Ende bezahlt 130, 140, kann, lass es $150 gewesen sein. Das sind irgendwann mit 135 Euro. So, und jetzt hat wir so eine Knackwurst, ne? Irgendwie ist Haterbox mit Grundbox und noch dieser 5- und 6-Spielerweiterung. Ja, machen wir mal bei eBay 250 Flocken. Ich denke, es war das jenseits von Gut und Böse. Aber am Ende rege ich mich nicht mehr auf, denn am Ende obliegt es ja mir, ob ich den Preis zahlen will oder nicht. Ne? Und ja. Wenn natürlich irgendjemand meint, das ist ihm wert und soll das machen, ich rege mich da nicht mehr auf. Ich würde es niemals zahlen, ganz ehrlich. Aber
muss ich meine ja auch, also wie gesagt, ich verkaufe keine Spiele, aber das kann ja wirklich jeder für sich selber entscheiden. Und genau das Gleiche, wenn jemand sagt, er möchte das zahlen. Also ich habe oben... Ich weiß auch oft gar nicht, was solche Dinger ehrlich gesagt wert sind, weil ich es nicht im Blick behalte. Und jetzt haben letztens Kollegen von mir gesagt, so das Spiel könntest du für, ich glaube, 180 verkaufen. Und ich so, okay, ich habe es nicht mal gesleeved.
Mit Sleeves wären sogar 190 vielleicht sogar. Aber es ist schon krass, was ich meine, gerade so Fantasy Flight, ne? Ich bin momentan echt noch überlegen, ob ich mir irgendwo noch mal Outer Rim besorge, weil A, bin ich ein Star Wars Fan und B ist halt, Fantasy Flight macht das ja immer ganz geschickt, ne? Die bringen ein Spiel raus dann und irgendwann so nach einem Jahr oder zwei sagen sie meistens so, jetzt produzieren wir es nicht mehr. Und irgendwie dann hast du so einen Tag später, beste Beispiel war Verbotene Welten. Ich habe das halt von irgendeinem Dude über eBay noch, ich glaube, der wusste einfach gar nicht, dass das Spiel nicht mehr produziert wird. Der hat das halt für 50 Euro verkauft, ne? Michael hätte hingefahren, mich ins Auto gesetzt, bin nach Dortmund geeiert und hat mir dieses Spiel geholt. Zwei Tage später hast du schon für 120, 130 Euro irgendwo auf eBay gefunden. Dann schnellen die Preise mal so in die Höhe. Das kann das größte Rotzgame sein, ne? Aber sobald irgendwas nicht mehr produziert wird, knallen diese Preise so in die Höhe, das ist unfassbar.
Ja, wobei ich glaube, die Zeiten von ein, zwei Jahren nicht mehr produziert, die sind schon seit längerem vorbei bei FFG. Ja. Aber ja, die Preise explodieren dann. Das ist schon krass.
Das ist auf jeden Fall krass. Jetzt gerade, warte, ein Beispiel hatte ich noch. Komme ich nochmal drauf, dann hau ich gleich nochmal raus.
Ich finde es auch nicht, also ich finde es nicht verwerflich, also das will ich gar nicht sagen, wenn ein Spiel an Wert gewonnen hat, dass ich dann sage, ich versuche es für den Preis zu verkaufen. Ich finde es halt eher verwerflich, wenn einer wirklich bewusst ein Spiel kauft, um es direkt wieder weiter zu verkaufen, da denke ich so, wobei das jetzt auch wieder eine Frage ist, ob ich es jetzt später selbst teurer verkaufe oder direkt einen Tag danach, ist halt auch wieder so, aber naja, man hat nachher immer so ein Ding zu kaufen, selber vorher noch original und fertig.
Es hat nachher auch ein bisschen halt Angebot und Nachfrage und ja, ich glaube, wir sehen es sehr emotional, weil es halt auch unsere Leidenschaft ist. Andere sehen es halt eher als Geschäft vielleicht.
Business. Aber ich finde, und genau, da wollte jetzt weiß ich auch, was ich sagen wollte, es gibt kein Spiel, was es für mich rechtfertigen würde, den doppelten Preis zu zahlen, allein schon aus dem Grund, ich habe so eine große Sammlung. Und wenn ich dann dieses eine Spiel nicht habe, breche ich mir keinen Zacken aus der Krone. So, deswegen, ich habe so ein paar Spiele, habe ich so auf meiner Beobachtungsliste, wo ich sage, sollte ich irgendwann mal einen fairen Preis dafür kriegen, dann jemanden für einen fairen Preis finden, dann kaufe ich's. Aber ich bin nicht bereit, dafür Mondpreise zu zahlen. Weil, warum? Ich habe so viele Spiele und ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, es kommen nicht jedes Jahr neue dazu. Ne?
Ach und ja, deswegen, man ist also, schon ne, verrückt irgendwie.
Die größte Kacke, die ich eigentlich jemals gemacht habe, war Chaos in der alten Welt. Und bei Chaos in der alten Welt, ich habe das Grundspiel habe ich für 45 Euro eingeschweißt. Ist immer noch, ne, habe ich eingeschweißt auf eBay gefunden. 45 Euro, super. Und dann gibt's ja diese schöne Erweiterung, die gehörnte Ratte. Die gehörnte Ratte ist so eine kleine Schachtel. Da sind nur ein paar Karten und so drin, also nicht viel Stuff. Und die ist aber halt out of print. Die ist halt relativ rar. Und nur für diese kleine Schachtel zahlst du teilweise 150 Euro so um den Dreh. Und ich habe damals bei irgendwem was gekauft, auch über eBay, und habe nur so im Kopf so ein bisschen nebenbei hergerechnet und habe dann irgendwie umgerechnet für die gehörnte Ratte auch 80 Euro bezahlt, 90 Euro. Aber ich habe mal so einen Bundlepreis gemacht, wo ich dann so für mich aufgerechnet habe und mir gesagt habe so, okay, ein Bundle ist noch irgendwie machbar. Und dann kam diese kleine Schachtel an und dann hat es mir erstmal geblüht, was ich da eigentlich für eine Scheiße gebaut habe. Also ich würde es nie wieder machen. Das war einfach so aus der Laune heraus, wo ich gesagt habe, ah ja, komm, pack die noch mit dazu. Aber klar, ich könnte die jetzt, das mit dem Grundspiel und die gehörnte Ratte, wahrscheinlich 200 Euro raus damit, ne?
Schau mit vor. Hör mal hier, da muss ich einhaken. Was ist denn in der Black Rose Wars Box, was ist denn da drin jetzt an Stretch Goals? Also da waren ja so schon, ja.
Alter, ich alles kriege ich gar nicht zusammen, müsste ich jetzt selber mal nachgucken.
Aber auch nochmal diese Zauberschulen da neu und
da
sowas.
Da sind neue
auch.
Zauberschulen drin, da sind nochmal asymmetrische Magier drin, da sind nochmal irgendwelche Module drin, neue Kreaturen, andere Spielmodi, also da ist nochmal das Doppelte an Material, was in der Grundbox drin ist.
Ich glaube, das will ich haben, irgendwie fällt mir gerade auf.
Richtig, das ist teuer, Alter. Also wenn du dir jetzt die Sater Box organisieren willst, die wird wahrscheinlich alleine bei 130, 140 Euro landen.
Oi, oi, oi. Ja. Also wer mir das nett weiterverkaufen will, der soll sich gerne mal melden.
Ja, so machen wir es. Ja, da nochmal Grüße gehen raus an den Gregor. Gregor ist auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ganz, ganz lieber Mensch. Und ich habe mir halt gedacht, du wohnst im Ruhrpott, du spielst Brettspiele, also gibt es ein Brettspiel, was du haben musst, Glück auf. So, muss sein. Und ich ärgere mich noch ein bisschen. Ich habe, als ich nach Bochum gezogen bin, hatte der Highlander in Bochum, hatte das ganze Schaufenster voll mit dem Kartenspiel. Da hat er wahrscheinlich einen Restbestand aufgekauft, ne? Und da hat er immer so ein Stück Heimat für 10 Euro. Zack, alles voll, ne? Und ich glaube, zwei Paletten hat er da ins Schaufenster gestellt. Habe ich damals nicht gekauft. Das sah irgendwie da nichts aus. Ja, und irgendwann habe ich mir gedacht, so Mensch, doch irgendwie komm. Und dann hat der Gregor, schrieb mir, weil er es im Podcast gehört hat, sagte er so, Mensch, Benni, ich habe hier noch die limitierte Box, diese Holzbox von Glück auf. Da sind nur, keine Ahnung, wie viele von produziert worden. Aber auch da konntest du damals für 60 Euro, glaube ich, kaufen, ne? Und jetzt 200 Euro, 250 teilweise. Und der sagte dann so, pass auf, Benni, ich will damit kein Geld verdienen. Ich habe mal nachgeguckt, müsste es um die 60 Euro gewesen sein. Für 60 kannst du es haben. Bam. Okay, dann mache ich das natürlich sehr gerne, ne?
Es gibt Leute, die verticken. Es gibt ja Leute, die kaufen ja auch die Schlümpfe, ey, in dieser WhatsApp-Gruppe. Nachts werde ich wach, sehe, dann postet irgendeiner so, ey, sind die das wirklich wert? Letzte Woche war das und dann irgendwie 2000 Euro für so einen Schlumpf. Am nächsten Morgen, ich um 6 Uhr, gerade unter die Dusche, wollte gerade in die Schule fahren, bin in den Keller und habe mal erstmal meine ganzen Ü-Ei-Schlümpfe rausgesucht, waren alles nur so unbekannte Dinger.
Ja, schon krass.
Ja, was hast du denn, Robin, für Schätzchen bei dir, da wo du sagst, das ist eine Rarität oder das ist was, da, wenn das Haus brennen würde, das würde ich schnell greifen und nach draußen rennen.
Oh Gott, ich habe noch das Scheibenwelt von Kosmos, was ja jetzt als Nentinakel wieder rausgekommen ist. Bin großer Pratchett-Fan, habe die Romane alle gelesen. Das Spiel ist richtig gut, also auch von der Spielmechanik her, der Witz ist gut eingefangen, Artwork passt, also das ist so ein Spiel, wo ich echt wirklich dran hänge.
Auch das Junk. Hast du bei eine Zeit lang bei einer Galeria Kaufhof für 29 Euro oder 34 Euro gekriegt, ne? Und jetzt 100, 120, 130 Euro, wo der Preis ein bisschen gesunken ist, glaube ich, seitdem Nentinaking draußen ist, aber
wobei einige sagen, mechanisch hat sich nicht viel verändert und die alte Variante hat seinen oder ihren größeren Reiz.
Das ist halt immer Geschmackssache. Ist halt, soweit ich weiß, nur eine thematische Veränderung gewesen jetzt.
Genau.
Sorry, ich habe unterbrochen.
Kein Problem. Ich habe eine Junk-Art-Holz-Version, die wirklich schön ist. Ansonsten, boah.
Was war denn hier? Du hast doch gerade eben angesprochen, dass dein Kumpel irgendwie gesagt hat, du hast da ein Spiel im Regal, das könntest du
vielleicht. Ja, das war das Scheibenwelt, das ein bisschen im Preis gestiegen ist.
Ah, witzig.
Ich überlege gerade, was würde ich an meinen Spielen unbedingt retten wollen? Ich mag sie alle, aber nachher sind es nur Spiele.
Der Daniel greift nur, wenn es brennen würde, dann spielt er Daniel kurz in den Keller und holt noch seinen Blood Bowl Team Manager und dann geht's raus.
Aber nur den italienischen Teil.
Nur den italienischen Teil, den er selber noch mit übersetzt hat und ausgedrückt hat.
Boah, das wäre schon eine harte Nummer, ey, wenn das Ding hier brennen würde und dann, oh, das wäre ja nicht so, dass ich sagen würde für die Versicherung, ja, das und das an Spielen ist da verkokelt, sondern da würde ja das Herz bluten, ne?
Sind ja auch Erinnerungen. Also ich würde zum Beispiel wahrscheinlich gerne meinen Omerta retten. Das kennt wahrscheinlich keine Sau.
Sagt mir was. Irgendwann im Podcast hat es, glaube ich,
mal gesagt. Sagt mir was, aber ja, irgendwer hat davon mal gesprochen.
Das ist ein echt schönes Mafia-Spiel für 5 bis, ich glaube, 12 Spieler oder so. Ich müsste jetzt nachgucken. Ach, von einem deutschen Kleinstverlag. Aber da sind halt Erinnerungen mit verknüpft, weil das habe ich, als ich für Roskoten, den Spieleladen in Duisburg, gearbeitet hatte, bevor ich zu Asmodee gekommen bin, habe ich das auf der Spielemesse in Essen gesehen und für ein Spielevent im Laden nach der Messe da quasi für den Laden besorgt. Und das ist halt schon cool.
Ach, das ist ja auch eine witzige Story wieder, ne?
Omerta, ja, da gucken wahrscheinlich jetzt die ersten.
Ich wollte gerade sagen, die ersten haben direkt das Handy rausgeholt und googeln jetzt noch Omerta und sehen jetzt wahrscheinlich,
oh, tatsächlich
eBay, 750 Euro. Ey, richtig, genauso, wo ich mich auch richtig abgefuckt habe. Ich war früher, also ich muss auch dazu sagen, ich habe, glaube ich, so diese klassische Entwicklung eines Brettspielers genommen, ne? Du fängst an mit so ein bisschen Casual Gaming, ne? Machst mal so Monopoly an Weihnachten, Hotel war ja super, dann Siedler von Catan, ne? So, damit habe ich angefangen, ne? So, dann ging das irgendwann so langsam los, hat man mal so ein paar andere Spiele sich angeguckt hat. Damals, dann hatte ich mal Warhammer Invasion, San Francisco, Schieß mich tot und dann ging das so langsam los mit Legenden von Andor, ne? Möchte ich auch heute nochmal wieder betonen, weil der Marco Godot meinte jetzt nochmal so, ja, hier, wir spielen die ganze Zeit Andor Junior und so, und die Kleine will jetzt weitermachen. Super Spiel. Dann kam irgendwann so Time Stories. Also ich sag mal so, ich habe mich dann so vom Familienspielbereich in den ja Casual-Kennerspielbereich reingearbeitet. Und früher war das auch bei mir so, jede Anleitung, die über 4 Seiten hatte, habe ich die weggelegt, hatte ich keinen Bock drauf. So, und mittlerweile ist es ja so, ich lese gerade, ich habe ja den jetzt den Kickstarter-Prototypen von Human Punishment bei mir zu Hause liegen. Da habe ich jetzt auch die Anleitungen dabei. Das sind irgendwie 50 Seiten, ne? So, da blätterst du halt durch und liest und das ist auch okay, ne? Und ich weiß nicht, aber jetzt habe ich den Faden verloren, was ich eigentlich erzählen wollte.
Du hast eine Entwicklung gemacht, genau.
So. Und habe ich trotzdem den Faden verloren. Was wollte ich denn erzählen jetzt? Entwicklung,
Spiel.
Ach so, genau, jetzt weiß ich wieder. Und deswegen bin ich um manche Spiele früher immer, habe ich immer einen Bogen gemacht. Und noch vor einem Dreivierteljahr hatte der Highlander in Bochum ein Mega-Civilization in einer Holzkiste bei sich rumstehen. So, stand bei 110 Euro, 100,
was ist
125 Euro. Ja, aber ich bin halt, hab mir gedacht, Alter, wer gibt denn so viel für ein Spiel aus? Mega-Civilization, brauche ich nicht. Und dann so nach irgendwann so ein halbes Jahr später, auch so mal nach meiner ersten Twilight-Runde und so, hab ich mir gedacht so, boah, eigentlich wäre das, glaube ich, schon ganz geil, weil du kannst ja Mega Civilization mit 14 Leuten zocken oder sowas, ne? Und dann habe ich mir gedacht so, ja, okay. Und wenn du jetzt mal bei eBay guckst, also du findest es fast gar nicht. Und wenn du es findest, 250, 300 Euro plus. Das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, es gibt jetzt so eine neue Auflage, die quasi, die kommt. Es gibt Western Civilizations und Eastern Civilizations.
Das ja, dieses, genau, dieses zweigeteilte.
Genau,
kannst du eins kaufen oder kannst auch zusammenzocken. Oder
kannst du dann beide zusammenlegen, genau. Aber die, da kostet auch eine Box, habe ich gesehen, 150, 200 Euro, glaube ich. Naja,
das als. Ich habe schon auf jeden Fall den Titel für die heutige Folge, Potti.
Was denn?
Kann ich die Holzkiste da oben mal sehen?
Kann ich die Holzkiste mal sehen?
Ja, also alle Brettspielladen aus Holz stehen, die irgendwo in Holz stehen, in so einem Spieleladen, sollte man sich näher anschauen. Das könnte was sein. Aber
mittlerweile habe ich auch so Spiele auch echt Bock. Robin, kann man dich für sowas begeistern? So richtig lange Klopper, dass man so, weil ich kenne auch Leute, die spielen viel, die sagen aber trotzdem, boah, bei so Twilight bin ich raus, dauert mir zu lange.
Also ich habe letzten Monat? Auf jeden Fall dieses Jahr leider nur einmal Twilight Imperium gespielt. Aber es war ein schöner Tag. Wir haben ersten Prototypen getestet, dann haben wir eine Runde Twilight Imperium zu viert gespielt. Das waren 6,5 Stunden und zum Absacker haben wir dann noch einen Terraforming Mars nachgeschoben. Also ja, kannst du.
Der Absacker ist schon geil. Geil.
Das heißt, bei unserer nächsten Twilight-Runde laden wir Robin ein.
Ja, immer. Ja, aber geil. Dann am besten mit Erweiterung.
Wir sind dabei.
Ja, wir haben alles tutto completo. Also mit der neuen Erweiterung. Ah, guck mal, okay.
Und alles
auf der vierte, oder? Also ich muss gestehen, mit der dritten habe ich noch nicht gespielt.
Dann wird es Zeit. Uff. Also ich muss wirklich sagen, wir haben auf dem Poddy-Wochenende haben wir die dritte gezockt mit 6 Leuten. Und wenn wir die Rauchab- und Pinkelpausen abziehen, weil wir hatten einen am Tisch, der hat 8 Weizen getrunken und 3 Schachtel Zigaretten geraucht. also wir hatten so ein paar Unterbrechungen. Aber ohne die Unterbrechungen hätten wir es mit 6 Leuten in 6 bis 7 Stunden durchgespielt. Muss man wirklich sagen. Also das war schon gut. Das war schon gut.
Ja, ich weiß gar nicht, hast du das gesagt, Potti, dass einige sich immer irgendwie sagen, ah, ich muss 4 Spiele an einem Spieleabend schaffen und stressen sich dann und am Ende wird nur 1 gespielt. Also letztlich
ist ja... Das war der Jay in der WhatsApp-Gruppe.
Letztlich ist ja auch egal. Du willst ja ein gutes Spielerlebnis haben.
Ja.
Und es kommt ja, ist ja egal, ob ich jetzt sage, komm, ey, geil, ein Spiel geschafft, oh, nächstes Spiel geschafft. Oder ob du einfach sagst, boah, das war so geil und du hast ein Spiel gespielt. Ne? Das kommt immer darauf an, muss ich irgendwas abarbeiten oder will ich irgendwas loswerden oder meinen Stapel verkleinern oder will ich halt einfach eine coole Spielerunde haben. Ne?
Und sollte das nicht eigentlich immer das Ziel sein, einfach Spaß zu haben, mein Spiel?
Eigentlich ja.
Ja, klar.
Er hat halt so argumentiert, indem er halt gesagt hat, so ja, irgendwie die Gruppe kommt nicht so oft zusammen und dann nehmen sie sich halt immer vor, irgendwie mehrere Spiele zu spielen. Also habe ich halt auch gesagt, so, hey, das ist doch egal. Also wenn ich ein richtig geiles Spiel habe, dann spiele ich auch in diesem einen Spiel gerne 5 Stunden und dann ist der Abend halt vorbei. Ich nehme mir auch immer vor, wenn ich so ein Spiel habe, dann lege ich immer so 5 Spiele auf den Tisch und dann sage ich auch mal so, ja, wir können ja mal gucken, wenn wir durchkommen, können wir noch ein zweites zocken, ja, und wenn nicht, ist auch egal. Hauptsache, das Spiel hat Bock gemacht. Ja. Tragisch ist es nur, wenn du dann natürlich 4 Stunden zockst und am Ende gucken sich alle an und denken sich so, boah, hätten wir mal das andere gespielt. So,
das ist natürlich irgendwie... Das ist, also, ja.
Habt ihr denn als Ausblick irgendwas jetzt gerade vor kurzem gekauft? Irgendwas im Blick, was jetzt bald erscheint, wo ihr sagt, da habe ich richtig, richtig Lust drauf. Das ist so das Spiel, was ich auf jeden Fall ganz schnell auf dem Tisch haben will. Ich weiß, mein Potti ist Anno.
Also, aber 1800. Ich würde die Frage noch mal kurz zurückstellen, weil wir haben noch kurz 3-4 Kommentare, die würde ich ganz gerne mal vorlesen. Und dann haben wir das nämlich durch. Aber ja, es ist Anno 1800. und zwar, der Julius Müller hat geschrieben, interessante Frage während des Live-Chats von wann ist euer ältestes Spiel vom POS? Bei mir wäre das Vampire Prince of the City von 2006. Also er meint tatsächlich, ich weiß nicht, was der Schreiber im Chat meinte. Ich habe jetzt das Spiel auf meinem Pile of Shame genommen, welches am frühesten erschienen ist. Robin, was ist denn von deinen 5 Spielen das älteste Spiel?
Ich überlege gerade, ob ich meinen Pile of Shame überhaupt auswendig kenne.
Jetzt mal kurz überlegen, ey.
Oh. Also meins ist der eiserne Thron.
Echt
und
jetzt?
Das kommt irgendwie nicht auf den Tisch, aber ich bin, naja, ich hab's irgendwie immer rumliegen und irgendwie will es nie einer spielen und ist noch nicht.
Ist bei mir auch noch ein Teil auf Shame.
Ja, es war schön mit euch, muss jetzt leider. Nein, ist ein gutes Spiel, aber es ist nicht mein Lieblingsspiel, von daher. Aber Marco Reinhardt bei uns aus dem Team, der wäre jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen böse, weil der jetzt mag das unglaublich gerne. Und
es ist noch in der Sammlung.
Ja, nee, aber wenn ihr mal Zeit findet, ist es wirklich gut. Ich glaube, mein ältestes wäre Korsan der Karibik.
Oh, ja, auch so ein Schätzchen.
Von wann ist das?
Ehrlich gesagt, müsste ich entweder hochgehen und nachgucken oder
googeln,
aber...
Ist das nicht so von 2010 oder sowas in der Richtung? Und das hat auch eine Erweiterung, damit ist es nochmal richtig teuer.
Nee, die habe ich auch.
2010 ist das tatsächlich, ja.
2010? Guck mal, ey, Junge, da weiß ich, kennst du
halt direkt. Aber das ist tatsächlich ein Spiel, ich bin ja, wer den Podcast kennt und verfolgt, der weiß, dass ich immer so, was Erweiterungen angeht, immer sehr vorsichtig bin. Aber Korsaren der Karibik ist eines der wenigen Spiele, wo ich wirklich sage, das würde ich niemals ohne Erweiterung spielen. Weil allein schon das Schiff der Fregatten im Grundspiel komplett useless ist und ein paar Sachen im Grundspiel, also durch die Erweiterung auf jeden Fall gefixt werden. Also das ist so ein Spiel, wo man wirklich merkt und auch das Gefühl hat, dass die Erweiterung auf das Spiel, also das Spiel nochmal adaptiert und aufhängt. Also ich habe es ohne Erweiterung mal gespielt, habe ich mir gedacht so, nee, aber die Erweiterung fängt echt viel auf, oder wie siehst du das?
Ich hab's nicht gespielt.
Ach ja,
ist doch Pile of Shame.
Blöde, ja, ja. Aber also dann spielst du mit der Erweiterung. So. Bei mir momentan das Spiel, also ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe jetzt gerade mal so, vor meinem geistigen Auge bin ich mein Regal mal durchgegangen. Und ich meine, das Spiel, was vom ältesten Erscheinungsdatum auf meinem Pile of Shame ist, aber nicht seit dann liegt, ist Through the Ages. Das habe ich mir nämlich auf dem Potti-Wochenende erst geholt, weil ich mir immer mal gesagt habe, ich möchte halt mal die ganzen Spiele von den Top 10 BGG zumindest bei mir zu Hause haben. Und da hat mir Through the Ages noch gefehlt. Deswegen habe ich das noch. Das ist nämlich von 2008, glaube ich. 2008 oder 2006 habe ich gerade nämlich geschaut. Dann die letzten 3 Kommentare. Dennis Neubert, Hammer, war wieder richtig geil mit euch. Hab teilweise Tränen gelacht. Unglaublich charmanter Gast. Grüße gehen raus. Bleibt so geil, wie ihr seid. Freue mich auf viele weitere Folgen. Liebe geht raus. Der Dennis ist ein kleiner Fanboy und Freund von uns. Er schickt uns immer ganz viele Herzchen, wenn er kommentiert. Dann Deustem, das ist jetzt der Kommentar. Da müsst ihr aufpassen für die Verlosung. Zu Frage 1 hat er geschrieben, Harry, was hat dir dein Vater hinterlassen? Und die Antwort war, eine unbespielte Erstausgabe von HeroQuest. Frage 2. Warum tauscht man Holz gegen Stein? Weil bei was denn das Spielmaterial fehlt. Frage 3. Womit erweckt man Prinzessinnen? Antwort. Mit dem Körpergeruch nach 2 Stunden Twister spielen. 4. Der Drache war nicht böse. Er wollte nur seine Vaterrolle im Funkelschatz richtig spielen. 5. Die unsterblichen Elfen spielen seither Tack. Das, muss man das kennen? T-A-K? Habe ich irgendwas verpennt?
Tack ist ein Spiel. Ich wollte gerade nur von wem.
Ist Funkelschatz, ist das nicht von Haber, dieses Spiel, wo du da diesen Vulkan in
diesem Ring, ziehst? Wo du
dann... Ja. Dann fürchte dich vor dem Tag, an dem die Evangelikalen die US-Regierung davon überzeugen, dass Brettspiele des Teufels sind. Alle Brettspiele werden verboten. Alle Brettspiele? Nein. Monopoly wird in den Lehrplan der Grundschulen weltweit aufgenommen.
Lehrplan, bah.
Ein Spielerfinder, der von seiner Arbeit leben konnte, ist 7. 8. Und so verliebte sich der Bogenschütze in die Magierin und gestand ihr seine Liebe, indem er ihr einen Wardrak auf den Zinnen von Brandurs Burg grillte. Also auch ein Andor-Fan, wie ich sehe. Feuerbälle, Schwerthiebe und schlechte Labrüstungen konnten den Troll nicht bezwingen, aber ein gut bezahlter Hollywood-Vertrag endete seine ... Und 10 Siegpunkte erlangt man durch das Spiel. Das Wichtigste aber ist, dass alle Spielenden Spaß haben. Justim aka Malte. Finde ich, ist ein gutes Schlusswort. Achso, und dann hat er noch was geschrieben. Ach ja, das Niveau singt nicht nur, es singt auch. Und letzter Kommentar. Ach nee, das war der letzte Kommentar. Er hat noch einen Link auf jeden Fall reingepostet von WordPress, wo ich auch wirklich schmunzeln musste, weil irgendwie die singen da irgendwas. Ja, könnt ihr mal reingucken.
So. Das Niveau singt.
Dann zurück zu Daniels Frage. Was war nochmal deine Frage? Also wir sind durch mit den Kommentaren jetzt.
Bringst einen aber auch quasi raus. Also das quasi, das, was am meisten unter den Nägeln brennt, was gespielt werden will und soll oder was vielleicht auch erst ankommt, wo er sagt, da warte ich total sehnsüchtig drauf. Robin.
Ich warte sehnsüchtig auf Unlock Star Wars, weil ich ein riesen Unlock-Fan bin. Und ansonsten brennt mir gerade nicht so viel unter den Nägeln. Das, was ich als nächstes spielen möchte, spielen wir morgen mit einer Freundin. Das ist Sherlock Holmes beratender Detektiv. Nö, und ansonsten bin ich momentan recht entspannt, was das angeht.
Ich merke schon, ihr seid ein paar Rätselfüchse ja da, ne? Rätselfüchse seid ihr.
Ach, geht also.
Unlock, Sherlock Holmes, ja.
Ja, sind halt, also die Freundin, mit der wir morgen Sherlock Holmes spielen, mit der haben wir auch Detective durchgesuchtet. Mhm. Das ist halt einfach genau die Art von Spiel, die super gut in so einer Runde funktioniert.
Dann solltet ihr mal einen Spieleabend mit den Haiders machen. So, die Nina hat's ja jetzt im Verbrecherfang, das finden sie ja gut. Da musst du die Haiders mal einladen.
Ja, das macht ihr ja immer hauptberuflich. Ja, Micro-Makro wäre dann wahrscheinlich auch was für euch. So, ist sehr kurzweilig, aber ist irgendwie witzig, so dieses Wimmelbild und du durchsuchst das da so.
Ist auch irgendwie echt. Das ist auf jeden Fall schön, ja. Also ich weiß nicht, ob ich mir jetzt holen würde, aber würde ich erst halt mitspielen.
Und bei Kossikisten? Hatte ich auch so ein bisschen die Überlegung, so ob ich das holen soll oder nicht. Und dann habe ich gesagt, ach komm, jetzt.
Was kostet denn die Kiste überhaupt?
Kostet schon über 20 Euro.
So. Finde ich schon viel, ne?
Ja, fand ich auch recht viel, aber für die Liebe.
Es steckt ja auch viel Arbeit in so einem Spiel, ne? Ich meine, das darf man einfach nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Man ist natürlich so ein bisschen verwöhnt, wenn man jetzt mal guckt, was man sonst so für schon 30, 40 Euro teilweise für Materialschlachten erhält, ne?
Ich fand die Idee halt tatsächlich irgendwie sehr erfrischend und fand das auch sehr nett. Und es ist jetzt natürlich nicht unbedingt so ein Kinderspiel, was ich mit der Heidi spielen kann. Sonst wäre es eigentlich lustig gewesen, weil es halt immer um Tod und Kriminalität geht. Aber das ist natürlich dann wieder ansprechend für Erwachsene. Ja, wenn man dann noch den Twist hinkriegt, dass man gleichzeitig da irgendwie vielleicht so auch eine süße Geschichte mit einbauen kann in so eine, die haben ja eine Erweiterung angekündigt, also wenn sich's gut verkauft, da könnte ich mir vorstellen, dass sie das tatsächlich so familientauglicher machen oder so kindertauglicher, dass sie da so ein bisschen rumsuchen könnten. Ich habe jetzt keine Lust, mit der Heidi jemanden zu suchen, der da so ein Messer im Rücken hat, auch wenn es nur so comic-lustig ist halt, ne? Aber ja, das ist halt cool. Also das hat auf jeden Fall Potenzial dann auch. Also ich kann mir vorstellen, dass da dann auch sicherlich immer mal was Neues noch kommt dazu.
Das ist jetzt auch die perfekte Brücke. Dann, Robin, du hast ja bestimmt 3 Spiele vorbereitet, die du heute sinieren willst, oder?
Nee, du hast mich völlig ausgespart hier. Der Potti hat mir wieder voll ausgespart über mein, was ich denn sehnsüchtig spielen wollte. Ach so, wollte.
Ich dachte, du hast
auch nichts dazu gesagt.
Nee, du hast auch nichts gesagt.
Ich habe auch noch nichts gesagt. Ja gut, dann, Daniel, dann sag jetzt noch, was du spielen möchtest.
Mit dem Potti. Ja, würde eine Menge geben, aber ich glaube, am heißesten bin ich aktuell auf Pax Pamir. Ich habe es jetzt solo gespielt. ne, der klassische Solo Haider. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, das kompetitiv zu spielen mit jemand anderem. Es hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial und ist wirklich echt super verzahnt, so wie ich welche Karte nehme und die ausspiele, und auch eine gewisse Timing-Frage ist da. Also es sieht sehr klein und schmal aus so in der Box, aber es ist jede Menge Tiefe drin, denke ich, und da habe ich echt richtig Lust drauf. Potti, und du, wenn du da deine Melone aufgefuttert hast?
Gurke.
Den Socken.
Mhm. Mhm. Ich bin jetzt überrascht, dass du so schnell fertig warst. Mhm.
Ging doch nur um das, was soll schnell gezockt werden.
Also bei mir ist tatsächlich so ein bisschen momentan auf der Liste, was ich wirklich gerne zocken möchte, echt Anno. Also hab ja schon mehrfach mal rausgeholt, hab gesagt, Mensch, hier Leute, Anno, sollen wir zocken? Und dann haben die Leute sich immer für was anderes entschieden. Auch viele gute Spiele, also ich muss echt sagen, momentan habe ich viele tolle Spiele gespielt. Aber Anno steht immer noch auf dem Pile of Shame. Ich würde es tatsächlich auf die gleiche Ebene wie Pax Pamir stellen. Sag mal, Daniel, hast du eigentlich bei Pax Pamir ist eigentlich mit oder ohne Münzen?
Ja, ich meine Münzen sind auf dem Weg. Ich habe noch welche bekommen. Ach, die sind natürlich aus. Die sind natürlich aus. Die gibt es nicht mehr. Aber ich hatte ja mit dem Uli schon rechtzeitig geschrieben und er hat gesagt, melde dich bitte erst nach Auslieferung bei mir. Dann kann ich dir genau aussagen. Dann hatte ich mich nochmal gemeldet und dann hat er mir ja dann noch Münzen zusichern können.
Na, guck mal.
Also da war ich heiß hinterher.
Dann kannst du das Spiel jetzt
doch spielen. Ja, weil du es direkt sogar vor mir bekommen hast. Du hast nach mir bestellt und hast sogar noch Münzen gekriegt.
Ich hab's vor dir bestellt sogar.
Auf gar keinen Fall.
Aber ohne Münzen
unspielbar, Daniel. Ich war in der ersten Vorbestelleraktion bei den ersten 500 dabei. Warst du dabei?
Ja, hast du da die Münzen schon mitbestellt?
Nein, aber ich habe ja dann schon das Spiel vorbestellt.
Habe ich die Münzen aber direkt mitbestellt.
Ja. Also du hast deutlich nach mir bestellt, du Schwitzer.
Ja, aber ich habe die Münzen trotzdem direkt mitbestellt. Ja. Ich bin nämlich ein Fuchs, mein Freund.
Ne? Ja, ja, genau.
Ja, dann Robin, wir haben immer noch so eine Rubrik, wo wir quasi mal so drei Spiele vorstellen. Das heißt, jeder von uns nennt einfach drei Spiele, die ihm gerade irgendwie auf dem Herzen liegen. Also beim Daniel sind es meistens 43 Spiele, aber in der Regel hat man immer so drei Spiele, wo man irgendwas aus irgendeinem Grund zu sagen möchte, weil man das Spiel doof fand, weil man das Spiel sehr gut fand, weil man sich drauf freut. Aus irgendeinem Zusammenhang. Und da du unser Gast bist, darfst du damit starten.
Muss ich auch noch anfangen, ist klar.
Oder möchtest du mal kurz...
Ab ins kalte Wasser.
Oder brauchst du Zeit zu überlegen, dann kann der Daniel anfangen und hast du so ungefähr eine Stunde, um mir drei Spiele zu überlegen.
Fang mal an, Daniel. Also eins weiß ich, wenn mir das in der Tat erst vor kurzem begegnet ist, aber...
Komm, Daniel,
darfst du heute anfangen. Seine Internetleitung geschafft.
Dann fange ich einfach mal an. Und zwar, ich habe nämlich auch eine kleine Liste. Warte. Jetzt muss ich das einmal kurz hier öffnen. Zack, 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 zack. So.
Das war die Warnvorrichtung. Da musst du jetzt diesmal aber schneiden im Podcast, wa? Das war die Warnvorrichtung. Das war gerade das Stundenlimit schon fast erreicht.
Ja, Daniel, dann darfst du heute mal anfangen.
Ja, ich hoffe, ich komme jetzt hier einigermaßen durch, ohne dass mein Rechner nochmal abschmiert. Sonst muss man das wahrscheinlich stückeln. Aber eins will gesagt sein, auch wenn ich 43 Spiele vorstelle, bin ich immer noch schneller im Schnelldurchlauf als der Potti bei 3 Spielen.
Das halte ich für ein Gerücht.
Ja, Micro Marco habe ich schon erzählt. Ich habe gestern haben wir ja EOS gespielt. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich bin wirklich begeistert von den letzten Prototypen, die ich über TTS oder Tabletopia spielen konnte. Das war ja zuletzt Wutaki und gestern EOS. EOS wird das neue Spiel von Felix Mertikat.
King Raccoon Games.
Wer es kennt, King Raccoon Games, und die meisten kennen vielleicht Tsukuyomi. Das war quasi die Erstveröffentlichung und es ist nicht so ein Schwergewicht. Ist eher so ein fluffiges Kennerspiel, würde ich vielleicht sagen, ne? Kennerspielniveau.
Ja, schon.
Kennerspielniveau,
würde ich schon sagen.
Und asymmetrische Funktion. Du hast einen Worker, die kannst du auf deiner eigenen Crew einsetzen und dann hast du verschiedene Helden auf deinem Spielertableau, die dir bestimmte ja, Vorteil oder Aktion verschaffen und gleichzeitig auf so einem Spielbrett segelst du da so quasi um so einen Berg herum. Ich halte das mal ganz kurz und ja, ich finde diesen Siegpunktmechanismus, den du selber generieren kannst, indem du dir Siegpunkte selber notierst und so Multiplikatoren leisten, voranschreiten kannst durch bestimmte Dinge, die du machst, ist das abwechslungsreich, erfrischend und man weiß tatsächlich bis zum Schluss nicht genau, wer wo vorne liegt. Und ja, bietet schon recht viel. Artwork fand ich total schön, total super und sehr belohnt. Du bist nach deinem ersten Zug, denkst du schon wieder, ah, ich würde jetzt gerne den zweiten Zug machen. Und es spielt sich echt, wenn man die Regeln dann drauf hat, recht schnell und entspannt runter. Das war schon cool. Ja, Pax Pami hatte ich genannt, Micro Macro hatte ich genannt. Dragon Farkel habe ich die Woche gespielt, habe ich mir besorgt. Und das ist also ein ganz glückslastiges, lustiges Würfelspielchen. Da musst du irgendwie erstmal Soldaten generieren und darfst dann den Drachen angreifen. Das war super witzig, hat echt viel Spaß gemacht, sehr kurzweilig und wer so ein bisschen gamblen mag, soll er sich mal anschauen. Argent habe ich endlich mal gespielt. Das ist wirklich so ein Spiel, das ist so ein Worker-Placement-Spiel mit verschiedenen Magiern, mit verschiedenen Fraktionen und du hast 1000 Millionen Kombinationen und Möglichkeiten und es war schon anders als andere Worker-Placement-Spiele und sollte man sich mal anschauen, ist schon ein gewisser Glücksfaktor da, dass ich dann auch die Dinge da, die Karten oder die Zaubersprüche dann zum richtigen Zeitpunkt bekomme und es hat auch einen wirklich hohen interaktiven Faktor, also Ärgerfaktor ist nicht gering dabei, also sollte man schon starke Nerven haben bei dem Spiel. Du hast das noch nicht gespielt, Potti, ne?
Ja, also ist schon, aber ist schon super lange her.
Auf jeden Fall super witzig und dann habe ich Praga Caput Regni, das ist auf jeden Fall aktuell mein Highlight, super geiles Spiel. Also echt, hat schon ordentlich Action, ist ja ein Expertenspiel, würde ich sagen, sieht am Anfang wirklich überladen aus und du denkst, ach du meine Güte, was kannst du da alles machen? Und am Ende stellt sich's tatsächlich nach Regelerklärung relativ logisch dar, relativ linear. Der Mechanismus mit dem Rundlauf ist recht logisch. Und nachdem, egal mit wem ich es gespielt habe, alle haben sich es danach gekauft. Und kommt ja erst Anfang des Jahres jetzt auf Deutsch raus. Auf Englisch kriegt man es jetzt aktuell. Super cooles Game auf jeden Fall. Hast du es schon gespielt, Potti?
Nee, das ist bei mir noch ein paar Tage schämen.
Ja. Du kennst du das, Robin?
Ehrlich gesagt, nein.
Ich sag nein.
Nein, ehrlich gesagt, also. Ich bin momentan eh wenig up to date. Das ist leider Gottes etwas, da muss ich noch dringend ganz viel nachlesen. Und da ich selber auch bei Kickstarter so gar nicht aktiv bin und auch so bei den ganzen englischen Veröffentlichungen, bin ich da raus.
Aber sag mal,
ist quasi das neue
Delicious Games, ist das nicht auch bei euch?
Hier Underwater Cities? Underwater Cities ist nicht bei uns.
Okay, nein. Gut. Na gut, dann könnt ihr das auch erklären, weil das ist ja derselbe Verlag auch, die auch jetzt Praga Caput Regni gemacht haben. Auch derselbe Autor.
Ich glaube, das ist der Hausverlag. Ich glaube, das ist der Hausverlag von Wladimir Suchy, weil ich meine, als Ansprechpartnerin wäre auch eine Frau Suchy, also quasi wie ein Familienbetrieb, tschechischer Verlag. Underwater Cities hat er gemacht und ja, es ist am Anfang, hat man das Gefühl, oh, ich bin mit Aktionen überladen, aber es ist wirklich so, dass viele Sachen logisch sind und sehr belohnend und du kannst wirklich so Verkettungen und Kombinationen dann irgendwie erspielen, die das Spiel wirklich auch so fluffig und locker machen, obwohl es ein hohes Niveau hat. Einstiegshürde ist auch nicht allzu hoch, finde ich, also man kommt da gut rein und ist für mich echt eine absolute Überraschung. Also das kommt auf jeden Fall ganz schnell wieder auf den Tisch.
Underwater Cities muss ich auch mal wieder zocken, ja. Und ein sehr schönes Spiel.
Steht noch auf meiner To-Buy-List, ja. Ich habe gerade mal kurz, ich mache es eigentlich nicht, aber ich habe mal kurz gegoogelt, weil es hatte ich im Kopf von Wladimir Suchy ist ja auch Pulsar, 2849.
Ja, genau, Pulsar ist auch von ihm.
Das ist auch ziemlich cool, ne? Ja, also,
das ist richtig gut. Pulsar ist richtig gut. Gefällt mir.
Also
richtig,
das kann ich jedem ans Herz legen.
Ja.
Ja, aber ich dachte, du scherzt mit 43, aber nein. also bei mir in der Tat sind eher so ein paar Schätzchen gerade aktuell im Kopf. Ich habe letztens zum ersten Mal Taverne im tiefen Tal gespielt. Hat mir richtig gut gefallen.
Habe ich auch noch nicht gekauft, noch nicht gespielt, aber sie hat sie auf jeden Fall im Regal. Also ich habe es jetzt auch schon gesagt, die Tage muss es auf den Tisch.
Also es lohnt sich. Das ist echt, ist auch cool mit den Modulen und wie das alles ineinander greift. Also das hat mir richtig gut gefallen. Das wollen wir uns jetzt auch zulegen. Letztens bei einer Kollegin haben wir Istanbul mal wieder gespielt. Auch echt ein schönes Spiel.
Also, das mag ich gar nicht.
Also ich habe das Haus so verloren beim letzten Mal, aber fand es trotzdem cool. Was magst du daran nicht?
Ich weiß nicht. Also mir hat das irgendwie immer so, das ist so, wenn einer eine gute Strategie hat, dann hast du einen, der macht, läuft ja die ganze Zeit irgendwie so nach. So. Und wenn er nicht direkt den Zug unmittelbar nach dir macht, dann macht das irgendwie zwei Züge später. Ich hatte irgendwie das Gefühl, also ich fand es so von der Mechanik ja gar nicht schlecht, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist so, einer läuft vor, der andere läuft danach und irgendwann machst du dann doch mal den Schlenker und hast den dann schnell überholt und gewinnst dann doch irgendwie. Also es hat mir irgendwie, ich weiß nicht, mir hat's, ja, ich habe es ein paar Mal gespielt und dann hat es mir irgendwie nicht gefallen.
Ja, es ist halt ein Wettrennen. Bin gespannt, wir haben es jetzt noch nicht zu zweit gespielt, das liegt jetzt oben, das wollen wir auf jeden Fall noch ausprobieren. Wo ich mich sehr darauf freue, was noch nicht draußen ist, aber jetzt bald erscheint, ist halt wirklich die Erweiterung für Twilight Imperium 4. Edition. Das wird ja noch mal ein bisschen größer. weil, also mit diesen Erkundungskarten, ich glaube, in der dritten ist Erkundung von Planetensystemen ja auch schon drin.
Ja, ich glaube,
Du kriegst jetzt Anführer dazu, noch eine Spezialeinheit für jede Rasse. Also ist schon viel. Also da bin ich sehr gespannt.
Richtigen Batzen, ne?
Ja, also ich meine, die Box ist 7 neue Völker. Also du hast dann echt 21 verschiedene.
Vor allem, ich wollte gerade sagen, es kommen, glaube ich, auch Völker rein, die es auch bisher noch nicht gab. Ne? Also komplett neue Völker, ne?
Ja, genau.
Ja, also es wird für mich ein Must-Have auf jeden Fall. Also Twilight Imperium habe ich mir auch gekauft in der Gewissheit, dass ich es wahrscheinlich fast nie oder überhaupt nie spielen werde und bin dann sehr froh, dass ich das letzte Mal recht häufig spielen konnte.
Aber es ist auch ein Event, ey. Es ist, ne, also ich habe es jetzt zweimal spielen können und es war halt, also das, ey, die erste Partie, da haben wir einen ganzen, der haben wir danach einen ganzen Podcast gewidmet. Und die zweite Partie war auch super. Es bietet einfach auch so viele Emotionen an diesem Tisch und im einen Moment regst du dich einfach massiv auf, weil dir jemand voll auf die Eier geht und drei Runden später führst du die Leiste mit den Siegpunkten an und es ist einfach schön. Es ist in meinen Augen ein nahezu perfektes Spiel, ja.
Ja, ich mag es auch sehr gerne. Ich freue mich auch sehr auf die neuen Time Stories-Fälle. Die liegen auch noch ungespielt oben, weil mein Bruder und seine Frau bisher keine Zeit hatten.
Jetzt von dem neuen Hadal-Projekt oder?
Genau, Hadal-Projekt und Sommernachtstraum, die habe ich jetzt mir geholt.
Hast du dir auch diese Experience-Erweiterung, dass man
die ist derzeit leider aus, deswegen habe ich sie nicht. Ich überlege auch so. Sie fügt natürlich alles zu einer zusammenhängenden Story zusammen, beziehungsweise auch diese Charakterentwicklung. Das finde ich schon spannend. Gleichzeitig ist mein Bruder und seine Frau halt sehr casual und brauchen das nicht unbedingt. Und die sind ja auch alle eigenständig spielbar. Von daher hadere ich noch, ob ich die unbedingt brauche oder nicht. Aber mich hat Time Stories halt wieder gefesselt. Also ich habe den weißen Zyklus komplett durchgespielt, war am Ende auch fertig damit, habe auch gesagt, so ja, war ein Erlebnis und es ist schön, dass es jetzt auch einen Abschluss hat. Und dann habe ich halt mich Basmodi wieder angefangen und habe dann Damien ausprobiert und habe gesagt, so okay, verdammt, das ist wirklich gut.
Ja, ich habe es bis jetzt noch nicht, also ich bin auch noch so hin und her gerissen. Ich meine, ich bin auch ein ganz großer Time Stories Fan, auch ich habe den weißen Zyklus aber nicht durch, muss ich dazu sagen. Ich tue mich momentan einfach ein bisschen schwer bei diesen ganzen Spielen, die irgendwie was zusammenhängen haben. Ich meine, du hast natürlich recht, klar, die sind auch einzeln spielbar, aber ich sortiere momentan, wenn ich was aussortiere, sehr häufig Kampagnenspiele, weil ich einfach bis auf Gloomhaven, meine Gloomhaven Gruppe muss ich jetzt auch irgendwann wieder zusammenkriegen, aber ansonsten ist Kampagne immer sehr schwierig und Ah, ich weiß es nicht. Aber ich bin gespannt drauf tatsächlich, weil beim neuen Time Stories ist ja ohne Würfel, glaube ich. Ne? Da wurden ja so ein paar Sachen verändert.
Die Proben sind jetzt auf dem Wert basierend und du deckst eine Karte auf, die das mal noch ein bisschen verändert.
Genau.
Aber du kannst es sehr viel besser abschätzen.
Weil das war ja so das, was quasi dem, wenn es Leute was gestört hat, war es meistens das Würfeln. Ne?
Ja, und das sehr häufige Resetten zum Teil. Und das haben sie auch rausgenommen. Das haben sie jetzt verändert.
Ja.
Also es lohnt sich. Also ist definitiv noch besser geworden.
Ich fand es auch damals, wo es rauskam, so, es hat so ein bisschen diese Point-and-Click-Adventure-Mechanik aufgegriffen und das hat es ja total gut gemacht. Die Bilder waren total toll und der eine guckt sich das an. Das war schon cool. Die ersten Fälle haben ja auch super Spaß gemacht. Also da kann man gar nichts gegen sagen. Das war ja wirklich so ein Vorreiter von Spiel, muss man auch wieder sagen, wo man sagt, das ist so ganz, ganz neues Spielgefühl gewesen. Aber dann hat mich am Ende auch dieses Resetten irgendwie gestört. So, du hast den Fall eigentlich so gut wie gelöst, du weißt, wie es geht, und dann hast du aber nicht unbedingt die richtige, das Würfelglück oder die Karte oder das Timing. Und dann hängst du dann rum und das hat so tatsächlich so ein bisschen. Ich hab den weißen Zyklus fast durch. Den letzten Fall habe ich tatsächlich, weil der Brettspielblock Ben den so zerrissen hat, habe ich mich verleiten lassen, habe ihn auch ungespielt weiterverkauft und hatte dann auch tatsächlich alles verkauft. Ich wollte es eigentlich erst behalten. Und habe mich an den neuen Zyklus gar nicht rangetraut. Aber vielleicht.
Also das Resetten, und das ist in Madame, das ist ja der letzte. Ein bisschen exzessiv, ja.
Ja, okay. Ja.
Aber das haben sie halt rausgenommen.
Damit es zum Abschluss nochmal richtig so viel Reset ist, dass du die Schnauze so voll hast.
Oder damit die Zeit einfach überbrückt wird bis zum Rauskommen des blauen Zyklus, dass du so lange an Madame sitzt, bis du dann direkt nahtlos in den weißen Zyklen in den blauen Zyklus gehen kannst. Ich weiß es nicht. Ich habe es immer noch, es ist auf meiner Beobachtungsliste, aber ich bin momentan Corona hat mich auch erwischt. Also jetzt nicht wegen des Hustens, sondern auch finanziell.
Das wird jetzt beide raus, oder?
Ja, nee. Deswegen bin ich ja momentan so, naja. Ein bisschen zurückhaltender, sagen wir es mal so. So, hast du noch was? Ja.
Nee, reicht, oder?
Okay, heute gebe ich Ihnen mal recht. Ich habe heute auch mal ein bisschen mehr vorbereitet. Aber auch alles kann ich alles relativ kurz machen. Ein Spiel, das erste Spiel, was ich gerne nennen möchte, ist Untamed. Untamed ist so ein kleines Kartenspiel, wo das spielt so 2 bis 3 Spieler. Es gibt so tierische Fraktionen, es gibt die Krokodile, die Waschbären und so weiter und so fort. Und es ist halt ein konfrontatives PvP-Game einfach. Ne? Du hast irgendwie deine Festung, da hast du 3 Karten und wenn deine 3 Festungen kaputt sind, hat der Gegenüber gewonnen. Dann hast du noch so einen Powerbereich. Du kannst da maximal 5 Karten im Powerbereich. Die Power brauchst du wieder, um Karten auszuspielen. Und alles, wenn du was verlierst, eine Karte kaputt ist, dann kommt sie erst in deinen Support-Bereich und dann hast du manche Effekte, da steht drauf, wirf Karten für diesen Effekt ab, dann gehen die ganz aus dem Spiel. Das Spiel endet entweder, wenn du keine Karten mehr im Deck hast, also wenn du quasi erschöpft bist und nichts mehr machen kannst, dann hast du verloren, oder aber wenn du die 3 Festungen des Gegners quasi geplättet hast. Und es könnte auch den Untertitel Unfair 2 haben, ja, wir haben es halt echt gezockt und Diana hat auch sich so aufgeregt, sagt so, ey, weißt du, ich verliere ja, ich habe ja kein Problem mit verlieren, aber ich habe Karten, ich kann nichts machen. Die hat wirklich über 3 Runden hinweg, habe ich sie nur umgenietet und ich habe halt sie meinte halt so, oh, ich mag die Waschbären, ich mag die Häschen und ich mag die so und so, ne? Und ich halt so, ey, ich gönne mir die Krokodile und die Löwen und keine Ahnung was, ja, und ich habe halt die direkt losgelegt und ja, das hat ja dann nicht ganz viel Spaß gemacht, aber super witziges Spiel. Spielt sich auch echt flott runter, schnell vorbereitet, kann man in 5 Minuten erklären. Kann ich sehr empfehlen, war ein Kickstarter aber tatsächlich, der war aber auch, glaube ich, gar nicht so teuer. Sollte man sich mal angucken, super süßes Artwork, kleine Box, Untamed. Wie gesagt, kleines Kartenspiel, du suchst dir dann irgendwie 3 Fraktionen, suchst du dir, glaube ich, aus. Und da mische dann halt dein Deck einfach zusammen. Und du kannst es auch zu dritt wohl spielen. Da gibt's noch so Sonderregeln. Dann hast du so epische Festungen, die haben dann mehr Leben. Oder du hast dann noch irgendwelche epischen Helden und sonst irgendwas, die noch ein bisschen mehr können. Ja, aber kann ich empfehlen. Also Untamed fand ich sehr cool. Dann endlich gezockt. Und da wird auch noch ein Video kommen. Eigentlich alles schon gedreht. aber ist ein bisschen was schiefgelaufen. Furnace kann ich wirklich sehr empfehlen. Furnace von Hobby World wird kommen nächstes Jahr und wurde jetzt auch auf der Messe vorgestellt, ist ein Engine Builder und spielt im Zeitalter der Industrialisierung. Wir sind halt so Kapitalisten, wir bauen mit so einem Startup so eine Industrie auf, so eine Fabrik und bauen die weiter aus und bauen dann so eine Produktionskette und am Ende gewinnt halt der, der die meiste Kohle hat. Das Ganze steuert sich in zwei Phasen. In der ersten Phase hast du einen ganz interessanten Beat-Mechanismus. Jeder hat so Discs im Wert von 1 bis 4 und dann werden so eine bestimmte Anzahl an Karten ausgelegt und auf jeder Karte darf nur eine Disc von einer Wertigkeit und von einer Farbe sein. Das heißt, wenn du einmal was geboten hast auf eine Karte, dann bist du raus. So, das Gute ist, wenn du eine Karte nicht bekommst, dann gibt's oben noch so einen Ausgleich, dann bekommst du eine Ressource, darfst eine Produktion durchführen und so weiter und so fort. Und dann baust du dir halt irgendwie so deine Engine auf und dann geht's halt los. Dann produzierst du hier das, kannst das upgraden und so weiter. Kommt mit wenig Material daher, schönes Artwork und Design, wird aber von Runde zu Runde ein größerer Brainfuck als in der Runde davor, weil du hast immer mehr Karten in deiner Chain drin und musst immer mehr gucken, boah, jetzt habe ich hier 5 Kohle, gebe ich die jetzt hier draus, warte mal, da kriege ich $4, da hinten kann ich aber mit einem weniger 3 machen und so. Also es ist wirklich, hört sich jetzt aber dann so an, als würde es einen riesen Downtime erzeugen. Nein, gar nicht. Also wir haben es zu dritt, du kannst es mit 4 Leuten zocken, haben wir mit Regelerklärung 60 Minuten gespielt in der Erstpartie. Kann ich richtig, richtig empfehlen. Wie gesagt, die Review ist eigentlich schon gedreht, so der Ersteindruck und sowas, Regelerklärung. Allerdings war ich ein bisschen im Zeitstress und Fazit und Einleitung sind leider die Kamera unscharf. Dementsprechend muss ich das nochmal nachdrehen. Ist aber schon abgedreht.
Das ist ja auch nur 4 Runden, ne?
Du spielst nur über 4 Runden, genau, und danach ist vorbei. Und da geht's einfach nur darum, die meiste Kohle zu haben. Super, wirklich. Also ist wirklich ein richtig cooles Spiel, kann ich auch nur empfehlen. Dann March of Ants endlich gespielt, endlich. Und auch da muss ich sagen, ich bin froh, dass ich es mir gegönnt habe. Ein richtig, richtig cooler, ich weiß gar nicht, was ist, Worker Placement mit ein bisschen, Ressourcenmanagement. Wir sind so ein Ameisenvolk und wir sind im großen Tunnel unterwegs, dann erkunden wir so einzelne Gänge und können uns dann aber gegenseitig angreifen und die anderen Ameisen attackieren und dann kommen irgendwo 1000 Füßler, so die Centipedes, und dann müssen wir die bekämpfen und wenn wir das schaffen, dann haben wir aber auch Futter gekriegt und so. Die Königin legt jede Runde ein paar Eier und die können wir wieder loslegen und dann können wir quasi unsere Ameisen entwickeln, dann können die neue Köpfe, können denen wachsen, dann die haben dann Fähigkeiten oder sowas. Richtig geiles Ding. Also auch da March of Ants. Richtig geiles Ding, hat super viele richtig schicke Mechaniken mit drin und da habe ich auch die beiden Erweiterungen noch dabei irgendwie, Empires of the Meadows und noch irgendwas. Da gibt's dann auch so Viren, wo den Ameisen dann so Pilze aus dem Kopf wachsen und so. Also richtig, richtig cooles Game. March of Ends kann ich wirklich sehr empfehlen.
Hast du schön erzählt, oder?
Ja. Ist wirklich, also March of Ends, guckt es euch an, wirklich. Es ist super. Kleine Schachtel, ganz viel drin. Dann War for Chicken Island. Der Sattler würde jetzt wieder eine Träne verdrücken, wenn er das hört, weil er hat seins immer noch nicht. Ist auch ein Skirmisher und halt mit Hühnchen. Also wir sind Hähnchen auf so einem Hühnchen auf so einer Insel. Die bauen wir immer modular zusammen unter bestimmten Voraussetzungen. Und wir haben so einen Anführer-Hühnchen, der hat irgendwelche speziellen Fähigkeiten. Und dann haben wir halt unsere Armee von Hühnern. Und wir können dann irgendwelche Hühnerroboter bauen und irgendwelche Kanonen dahin. Und es ist sich einfach gegenseitig umnieten. Super. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Guckt es euch an. Wirklich War for Chicken Island. Super. Ist bei Taverna Ludica Games erschienen. Auch an der Stelle noch mal ein bisschen Werbung machen. Der Kickstarter läuft für Clash of Armies. Läuft noch. Geht mal rein, Leute. Ist, glaube ich, ein ganz schönes Ding.
Macht direkt mal bitte Werbung für unangenehme Gäste. Das wird ja gerade gecrowdgefundet. Ich bin da drin. Und die bringen das auf den Weg, wenn da Unterstützer in genügender Anzahl zusammenkommen.
Also allgemein, ich bin wirklich ein Fan von Taverna Ludica Games. Kleiner, sympathischer Verlag in privater Ausrichtung irgendwie gefühlt. Genau. Und da läuft jetzt gerade noch Clash of Armies, der Kickstarter. Der geht über Poncho Games oder sowas. Ganz schwerer Stand, sind noch, glaube ich, 20 Tage und die sind gerade bei 35% Funding-Summe. Das wird eine ganz enge Kiste. Und genau, Awkward Guests auf jeden Fall mal reingehen. Also geht auf die Seite von Taverna Ludica, kann ich sehr empfehlen. Jetzt hast du natürlich ich habe noch drei Spiele, die mache ich ganz kurz. Age of Steam, auch endlich gezockt. Martin Wallace, ich weiß nicht, ob es wirklich schon ob es schon 18xx ist, aber es hat auf jeden Fall Elemente. Eisenbahnbau, Pickup and Deliver, Sachen hin und her tragen. Mega. Material hammermäßig und auch da super spannende Beat-Mechanismus, um die für die Reihenfolge, dann müssen wir Aktien verkaufen und müssen unsere Eisenbahn bezahlen und so weiter und so fort. Also auch da, wie gesagt, ich halte es nur kurz, weil es heute mal ein bisschen mehr ist. Aber Age of Steam sage ich in der nächsten Folge nochmal gerne ein bisschen was Genaueres drüber. Mega mäßiges, super geiles Spiel. Obwohl ich da glaube, dass der Sweet Spot wahrscheinlich irgendwo bei 4 bis 6 Spielern liegt. Wir haben zu zweit gezockt, das war nicht, bietet dann nicht alles, was das Spiel hergibt. Dann habe ich gespielt in New York Zoo. Und New York Zoo hat ja so, ist ja der neue Rosenberg-Titel bei Feuerland. Hat ein relativ durchwachsenes Feedback gekriegt. Und dann gibt viele Leute, die es nicht so mögen. Sagen wir mal so, ich kann die Leute verstehen, die es nicht mögen. Ich kann aber auch die Leute verstehen, die es mögen. Man darf hier nicht erwarten, dass es ein super immersives Spiel wird. Man muss halt mal gucken, was erwarte ich von einem Game. Und das Spiel ist bei Fallen der Blue Line erschienen. Das heißt, die Blue Line ist ja mehr so Familienspielcharakter, ne, dass es eher ein bisschen seichter ist. Also ich fand's ganz nett. Ich würde es jetzt nicht immer auf den Tisch bringen und es wäre jetzt nichts, wo ich sage, so, ja, hier, das Knaller-Game. Aber ich glaube, es ist zumindest ein Spiel, was du mit Casual-Gamern ganz gut zocken kannst, weil du bewegst einfach diesen Elefanten, dann legst du dir ein paar Tierchen darauf, baust die Gehege aus, dann vermehren die sich irgendwann und wenn die sich vermehren, dann kriegst du irgendwie noch ein Riesenrad da rein und so. Ja, also ein paar Leute haben gesagt, es ist halt belanglos. Ja, im Prinzip ist es halt klassisch Rosenberg, ein Puzzlespiel, nur dass du halt super schöne Tiermiepel noch dabei hast. Und ob man es jetzt so zerreißen muss, wie es teilweise zerrissen wurde, bin ich nicht unbedingt dahinter. Wie gesagt, man muss sich immer die Frage stellen, und das ist, glaube ich, jedes Jahr auch, wenn Spiel des Jahres gekürt wird, ist ja immer das Thema, was ist die Zielgruppe? Ne? Und ich glaube, New York Zoo spricht uns, also wir sind die Zielgruppe von New York Zoo. So, ne, das ist eher was für die Mädels, die irgendwie
mit ihrer... Das ist doch das, was ich, genau, das habe ich ja auch schon mal angesprochen, dass man da tatsächlich irgendwie sagen muss, es gibt auch Leute, die haben vielleicht vorher noch kein Uwe Rosenberg gespielt und sagen, boah, dieser Puzzle-Mechanismus, der gefällt mir total gut. Und das ist ja dann auch quasi jetzt so in die jetzige Zeit quasi transportiert. Da wird jetzt vielleicht nicht jeder mit dem Patchwork oder sowas anfangen, sondern lernt vielleicht New York Zoo als erstes Spiel kennen und dann ist der Zugang ein ganz anderer. Also wenn ich jetzt sage, boah, ich habe schon, weiß man, Indian Summer gespielt und Patchwork schon ohne Ende und hole jetzt das noch und denke dann, ja, begeistert mich jetzt nicht mehr, ne? Das ist so eben die Frage dann. Ich glaube auch, es sieht vom Artwork sieht's auch super schön aus und wird sicherlich auch seine Fans finden.
Also auf BoardGameGeek hat es zum Beispiel sehr gute Bewertungen. Liegt's bei einer 7, irgendwas, ne? Also seit dem letzten Golden Geek Award bin ich ja ein bisschen skeptisch, was BoardGameGeek Bewertungen angeht, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist nett. Also, ne, das ist wenn du so Casual Game am Tisch hast, Robin, vielleicht hast du ja mal irgendwie mal Leute, also kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Also ich würde es jetzt, wie gesagt, ich würde es nicht so zerreißen, wie es zerrissen wurde. Abschluss, und dann bin ich wirklich fertig. Ich hatte, wie gesagt, meine Taverna Ludica-Tage und zuletzt auch im Original bei Atipia erschienen, war ursprünglich auch ein Kickstarter, A Thief's Fortune. Und bei A Thief's Fortune hat so ein bisschen Prince of Persia Charakter. Wir brechen in den Palast des Sultans ein und finden dann halt irgendwie so eine Sanduhr und die hat irgendwelche Fähigkeiten, mit denen wir ein bisschen in der Zeit reisen können. Super cooler Engine Builder. Es gibt drei Kartenarten: Gebäude, Charaktere und Ereignisse. Dann gibt's Zukunft, Gegenwart, Vergangenheit und wir können mal so von jeder Kartenart 4 in der Gegenwart haben, schieben die quasi so durch mit einem ganz interessanten Mechanismus. Auf diesen Karten sind Ressourcen. Wenn auf einer Karte keine Ressourcen mehr sind, kommen sie in die Gegenwart. Will ich jetzt gar nicht so tief erklären, aber auch da muss ich wirklich sagen, hat mir echt Spaß gemacht. Kann man auch super flott erklären, bietet aber genug Tiefe. Es gibt dann noch so diese Möglichkeiten, dass man so eine gemeinsame Zukunft hat. Dann liegen so drei Karten in der Mitte, da können alle drauf zugreifen, was nochmal dazu führt, dass man sich eventuell so die ein bisschen so wegschnappt und sowas. Fand ich super. Also auch da kurzweiliger Engine Builder, cooles Setting, kann ich sehr empfehlen. Bin ich durch.
Ja, und dann würde ich nochmal das Zepter an mich reißen. Robin, wo wir dich schon mal da haben? Ja, wenn ich jetzt als Normalo hergehe und sage, ja, ich kenne hier Ravensburger und so, und was ist denn Asmodee? Was machst du genauso? Was ist so dein Alltagsgeschäft? Wie bist du denn überhaupt zu Asmodee gekommen? Ist ja jetzt auch nicht der Spieleladen von nebenan. Wie ist so dein Werdegang? Wie bist du da ins Unternehmen stolziert,
spaziert? Streng genommen sind das ja zwei Themen. Was ist Asmodee? Vor allem auch, was ist Asmodee heute? Und wie bin ich zu Asmodee gekommen? Und was war vielleicht Asmodee gerade in Deutschland auch früher? Ich fange vielleicht mit dem Werdegang an. Ich bin seit 2014 bei Asmodee. Asmodee ist seit 2008 in Deutschland aktiv. Vorher auch schon in Frankreich, wurde ja dann von der französischen Mutter in Deutschland auch gegründet bzw. unterstützt, war ja vorher pro Ludo und saß in Konstanz und ist dann 2013.
Wie der Schwabe auch sagt, Konstanz.
Konstanz.
Ja gut, ich bin kein Schwabe.
Ja, ich habe da meine Wurzeln, deswegen.
Naja, okay. Ja, meine Wurzeln sind an dem Pott, deswegen war ich sehr froh, dass Asmodee dann nach Essen gezogen ist. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, das war nach meinem PR-Volo, also ich bin ganz, ganz klassisch ausgebildeter PR-Redakteur. Also ich habe erst Geisteswissenschaften studiert, Deutsch-Englisch auf Magister. Habe danach, nach meinem Studium, 1,5 Jahre eine Ausbildung gemacht, halt zum PR-Redakteur. Und habe danach 8 Monate einen Job gesucht und habe die Zeit halt bei Roskoten gearbeitet. War schon immer Spieler, dann auch immer auf der Spielemesse gewesen. Und halt als Duisburger kennst du den Laden. Da habe ich mich mit Boris Roskoten unterhalten und haben halt überlegt, was kann man so machen. Dann habe ich halt ein bisschen lokale Pressearbeit für ihn gemacht, ein bisschen Eventmanagement, ein bisschen Social Media. Und habe darüber dann einen Sales-Mitarbeiter von Asmodee kennengelernt, der sagte so, ja, wir sind in Essen und bewirb dich doch mal. Wir suchen gerade zwar ganz nichts Aktives, aber wird passen, wir wollen uns halt erweitern. Und dann habe ich initiativ mich bei Asmodee beworben. Und dann ging es auch relativ zügig, dass wir uns Ende 2013 halt unterhalten haben. Und dann hat es gepasst und dann bin ich 2014 als damals noch Marketingmanager bei Asmodee angefangen. Jetzt muss ich dazu sagen, wir waren damals 8,5 Leute.
Halb.
Ja, halt 8 Leute in Essen und 1,5 Stelle extern.
Heute seid ihr 10 oder was? Nur 12.
Ja, so knapp.
Ja, geil, voll spannend schon.
Nee, also es ist schon echt krass, weil heute sind wir über 60.
Krass. Ja. Nur am Standort Essen, oder?
Ja. Krass. Also nicht nur am Standort Essen, wir haben ja auch in Ratingen mit Blackfire eine Tochter und GameGenic ist ja auch noch bei uns in Essen, also ist ja alles zusammengenommen, wir sind über 60 Leute insgesamt. Ja, und habe dann halt auch wirklich bei Asmodee auch klar mich auf Social Media, Marketing und Pressearbeit konzentriert, aber auch im Sales mitgearbeitet. Also ich habe auch damals, weil wir waren halt, haben uns gegenseitig vertreten, ich war dann sehr im Core-Bereich mit tätig und habe für unsere Hobby-Shops da dann, wenn der Kollege im Urlaub war, so Sales-Vertretung gemacht und so.
Geil, echt.
Finde ich aber auch gut. Also man lernt halt auch wahnsinnig viel. Ja, dann hat Asmodee ja eine unglaubliche Entwicklung hingelegt. Also Asmodee ist ja eine Group. Die Mutterfirma kommt aus Frankreich, ist auch noch in Frankreich aktiv, sehr, sehr bekannt in Frankreich, und hat ja Niederlassungen in, lass mich nicht lügen, 9 Ländern oder sogar mehr. Ich müsste die genaue Zahl gerade mal überlegen. Also wir sind in Brasilien, wir sind in China, klar, Italien, Spanien, England, Amerika, Kanada, also Deutschland, die nordischen Länder auch. Also Asmodee ist weltweit wahnsinnig aktiv und das hat sich halt extrem entwickelt. Ich erinnere mich noch gut daran, als, ich glaube, das war auch 2014, Asterion Press dann zu Asmodee hinzugestoßen ist und dann halt später auch Asmodee Italien wurde. Dann kamen die Studios dazu mit den Space Cowboys. Inzwischen haben wir ja mit Days of Wonder, Space Cowboys, Fantasy Flight Games, Zetman, Liebe Lüt, ich kann sie gar nicht alle, gerade Psychomatik als Eigenstudio. Also noch viel, viel mehr. Eine wahnsinnige Entwicklung halt, sowohl was die Menge am Angebot, aber auch an Kreativität und verschiedenen Möglichkeiten. Und das ist halt das, was Asmodee einfach wahnsinnig fantastisch, finde ich, entwickelt hat. Alle Studios sind ja weiterhin eigenständig und komplett kreativ und in ihrer Arbeit uneingeflossen. Also die überraschen uns ja auch immer wieder mit ihren Ideen. Und das ist ja auch das, wie Time Stories und Pandemic Legacy und all sowas entwickelt werden können. Weil die wirklich völlig losgelöst machen können, was sie wollen. Und auch Unlock. Und uns dann davon überzeugen, dass es ein gutes Spiel ist.
Aber kannst du da, ich glaube, das ist ein super spannender Punkt, den du gerade ansprichst. Wir beide haben ja im Vorfeld schon mal telefoniert gehabt ein bisschen. Und wenn man sich jetzt mal so ein bisschen, wenn man mal so ein bisschen in die Brettspielszene reinhorcht, dann ist ja immer so das Bild vom bösen Asmodee-Drachen, der so alles schluckt und alles auffuttert und irgendwie am Ende gibt's nur noch Asmodee, ja, so nach dem Motto, ne? Du hast natürlich jetzt gerade schon einen ganz spannenden Punkt auch genannt mit den Studios und sowas. Kannst du vielleicht einmal allgemein erklären, so was ist überhaupt die Ausrichtung? Warum, wie funktioniert diesen Studio? Und inwieweit nimmt Asmodee überhaupt Einfluss drauf? Weil es gibt ja, sag ich mal, ein prominentes Beispiel. Korrigiere mich, wenn ich jetzt was Falsches erzähle. Es gab ja mal diesen Punkt, wo dann quasi ja Heidelberg das war nicht Heidelberg Games, war der Heidelberger Spieleverlag. Wurde ja tatsächlich, glaube ich, von euch aufgekauft oder wurde ja damals irgendwie aufgenommen oder übernommen oder irgendwie sowas war das ja. Und jetzt ist ja, also zu dem Zeitpunkt, als Heidelberg ja zu euch gekommen ist, war das ja, glaube ich, auch noch viel mit Fantasy Flight und also viele große Titel auch. Und jetzt, wir haben Michael Krenzle im Streamer gehabt, der sagte, ja, mittlerweile ist immer so eine kleine Bude hier von 6 Leuten oder so, die da noch sind. Das ist ja so ein prominentes Beispiel, wo natürlich dann es irgendwie hieß, so, hier Asmodee hat hier Heidelberg gekauft und jetzt, dann war ja ein Riesen-Eklat, Heidelberg Games macht sich wieder eigenständig und so. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel einfach bringen, so, ne? Was ist die Rolle auf diesem großen Schachbrett von Asmodee? Wie läuft das mit den Studios? Einfach, dass die Leute mal so ein bisschen verstehen, wie dieses ganze Konstrukt Asmodee überhaupt funktioniert und was dahinter steckt.
Das kann ich auf jeden Fall. Und das ist in der Tat etwas, auch immer, wenn wir neue Mitarbeiter haben, das zu erklären, ist nicht einfach. Weil Asmodee sieht sich selber als Unterstützer, entwickelt, also klar, wir sind eine Hub, wir nehmen Studios auf in die Familie, wie wir es auch wirklich empfinden. Und Studio heißt nichts anderes als, das ist ein kreativer Verlag, der Spiele entwickelt. Asmodee selber entwickelt keine Spiele. Wir sind streng genommen kein Verlag, sondern wir sind ein Vertrieb, eine Vertriebsgruppe mit viel Know-how in Logistik, Marketing, Pressearbeit, Einkauf, Lokalisation, was ja heißt wirklich für die verschiedenen Märkte die Spiele anpassen, also nicht einfach nur übersetzen, sondern wirklich fit machen, dass sie zum Markt passen, auch den Markt einschätzen und natürlich Vertrieb, sprich die Zusammenarbeit mit dem Handel. Und all diese Aufgaben nehmen wir den Studios ab. Das heißt, du hast ein Studio und das Studio kann sich komplett darauf konzentrieren, die Spiele zu entwickeln und da reden wir denen auch nicht rein. Also wir sagen nicht, bitte mach uns so und so ein Spiel. Und das läuft genau andersrum. Das Studio stellt uns zweimal im Jahr meistens vor, woran sie gerade arbeiten. Und überzeugt dann die verschiedenen Teams von Asmodee, von den verschiedenen Ländern davon, dass das ein cooles Spiel ist. Und dann überlegt jedes Land für sich, ob dieses Spiel zu dem Markt passt und ob wir das in den entsprechenden Ländern an die Spieler bringen können. Und geben da auch ehrliches Feedback. Die Studios werden von uns unterstützt. Die müssen sich nicht darum kümmern, an die Händler heranzutreten, die Spiele zu übersetzen, sondern wirklich all diese oder auch die Logistik, das übernehmen quasi Asmodee für die. Die Studios entwickeln natürlich auch noch eigene Marketingmaßnahmen und so weiter und arbeiten eng mit uns zusammen, wie wir das auf den verschiedenen Ländern anpassen können. Von daher, der Vorwurf, der Asmodee oft gemacht wird, ist, dass wir die Vielfalt auf dem Brettspielmarkt töten. Den kann ich ganz klar sagen, das Gegenteil ist ja eher der Fall. Wenn man sieht, dass ein Studio, was vielleicht ein Spiel im Jahr herausbringen kann, weil es sonst gar nicht die Kapazitäten hat, kann sich jetzt darauf konzentrieren, 2, 3 zu entwickeln oder auch mehr, je nachdem. Zum Thema Heidelberger Spieleverlag, Fantasy Flight Games und Asmodee, da ist es in der Tat so, dass Fantasy Flight Games Teil von Asmodee wurde. Mhm. Und im Zuge dessen, es ist immer so, wenn ein Verlag Teil von Asmodee wird, Verträge werden nicht angefasst. Lookout ist ja auch ein Asmodee-Studio, wird aber in Deutschland weiterhin von Ast vertrieben. Ist einfach so. Nichtsdestotrotz ist es meistens oder oft so, dass dann irgendwann eventuell natürlich Spiele zur Asmodee-Vertriebsunit kommen. Und deswegen wurde auch mit Heidelberger gesprochen und dann haben wir gesagt, so, eigentlich ticken wir recht ähnlich. Und das war damals noch unter Carol Rapp. Haben sehr viel mit Harald Bilz gesprochen, dem leider verstorbenen Chef und Besitzer von Heidelberger Spieleverlag. Und dann sind wir quasi fusioniert. Ja, wir haben Heidelberger Spieleverlag gekauft, das ist richtig. Wurde aber halt quasi Teil der Familie. Dann sind die Fantasy Flight Spiele quasi zu Asmodee gekommen. Aber natürlich noch weiter von den Leuten vom Heidelberger Spieleverlag lokalisiert. Also auch da ein Vorwurf, der ja oft gemacht wurde. Die Übersetzungen sind jetzt viel schlechter. Es waren immer auch die gleichen Menschen.
Okay.
Aber die Menschen sind schlechter geworden.
Ja, krass.
Und dann, oh Gott, ich kriege das Jahr gar nicht mehr genau hin. War es 2018? Ich glaube 2018
ja, hat der. Ja, 17, 18, irgendwie so.
17, 18, genau. Hat der Heidel, also Heiko Eller, der ja dann vom Heidelberg Games, was sein eigenes Studio innerhalb der Asmodee-Gruppe gegründet mit den Leuten von Heidelberger Spieleverlag. Mhm. Ja, die haben das eigene Studio entwickelt, die haben ja einen Tags entwickelt, die haben auch an Volt gearbeitet damals schon. Das heißt, die Leute, die beim Heidelberger Spieleverlag kreativ in der Redaktion gearbeitet haben, haben ein Studio gegründet, das innerhalb von Asmodee eigenständig aktiv war. Mhm. Und sind dann auch, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, sind dann auch schon nach Miltenberg gezogen. In eigene Verlagshäuser. Mhm. Und dann haben sie irgendwann Gespräche geführt und gesagt, wir würden wieder gerne komplett eigenständig arbeiten und diesen ganzen Part von Marketing, Vertrieb und so weiter und natürlich dann auch Verkauf wieder selber übernehmen und sind dann aus der Asmodee Group ausgetreten. Mhm. Alle Spiele bis auf Tags haben sie mitgenommen. Deswegen ist Volt ja auch dann beim Heidelberg Games eigenständig verschieden. Nur Tags ist bei uns geblieben, weil wir Tags ja auch schon da etabliert hatten. Mhm. Von daher, ich finde es großartig. Ich freue mich, dass die wirklich auch erfolgreich, auch die Con, die sie jetzt vor kurzem die digitale gemacht haben, die Tri-Castle-Con. War echt cool. Also war für sie auf jeden Fall der richtige Schritt. Und es gibt ja auch immer wieder Studios, die mit uns Partnerschaften oder Verlage, die mit uns partnerschaftlich zusammenarbeiten, die dann auch wieder andere Wege gehen. Playtab zum Beispiel war ja auch ein Asmodee-Studio. Mhm. Ist jetzt ja auch wieder eigenständig.
Vielleicht sind es ja manche, die Asmodee so ein bisschen als Sprungbrett nutzen, ne? Und wenn sie einen gewissen Impact generiert haben und dann, ne, also ich meine, Playtab hat ja, also mittlerweile ja viele große Titel, ne? Maus und Mystik, Aftermath, dann hier Herr der Träume und so weiter und so fort. Da sind
Winter
ja
der Toten doch auch, oder?
Winter der Toten, ja. Ne? Also sind ja viele große Titel, ne? Und
keine Ahnung, also Playtab hatte aber schon lange einen guten Namen. Kann man nicht anders sagen.
Ist nur ein Beispiel, ne? Aber also hört es jetzt für mich so an, dass man das halt so sehen kann, ne? Dass Asmodee einem ja wirklich vieles abnimmt. Die Frage, also ich habe jetzt zwei Fragen, haben sich bei mir so ein bisschen rauskristallisiert. Das eine war, weil du das ja auch schon mit reingenommen hast mit dieser Übersetzung. Ich meine, das ist ja immer so, wenn man jetzt ein Spiel kommt, dann sagen ja viele Menschen, es kommt auf Deutsch bei Asmodee zum Beispiel. Ist ja so klassische Aussage, kommt auf Deutsch bei Asmodee. Heißt das, dass ihr, also ihr habt dann quasi auch eine interne Redaktion und wenn, keine Ahnung, Herr Heider Games demnächst ein Spiel entwickelt, wo es um irgendwas geht und er überzeugt jetzt euch, es ist eigentlich auf Suaheli und er überzeugt euch jetzt, dass es für den deutschen Markt super ist, dann habt ihr eine eigene Redaktion, die das dann lokalisiert und übersetzt oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also bei Suaheli sind wir, glaube ich, raus. Das müssten wir zumindest auf Englisch kriegen. Aber ja, unsere Lokalisation, unsere Redaktion nimmt Spiele und passt sie auf den deutschen Sprach natürlich an, aber auch ein bisschen auf den deutschen Markt. Also es gibt natürlich auch Begrifflichkeiten, die funktionieren in Deutschland nicht so gut. Und man guckt auch ab und zu mal auf die Grafiken und sagt so, das können wir in Deutschland so nicht machen. Da wird nicht viel angepasst. Aber wenn wir noch
Nee, alles gut. Ich wollte nur wieder laut denken, ist immer schlecht.
Also wichtig ist, Grafiken ändern können wir natürlich nur, wenn das Spiel noch nicht fertig ist. Mhm. Also beziehungsweise sagen, hey, das wäre cool, wenn ihr es ändert. Weil auch das ist natürlich nur eine Bitte, die wir herantragen können. Mhm. Aber dann geht die Reaktion ran und das ist bei den ganzen Story- und Rätselspielen natürlich unglaublich schwierig. Und guckt, wie funktioniert das auf Deutsch? Mhm. Also wenn ich eine Rätsellösung brauche, die genau 4 Buchstaben hat oder 4 Zahlen, was im Englischen vor, also nein, vor ist ein böses Beispiel, aber
oder wenn der Witz nicht rüberkommt, ne? Zum Beispiel What the Fish Without an Eye, ne? So, ne?
So. Den verstehe noch nicht mehr ich jetzt. Ne?
Echt nicht? What the Fish Without an Eye?
Nicht mit Ei, sondern Auge.
Okay. Das ist eine zweite Frage.
Auf Deutsch What is your favorite animal? An Eagle. Ein Igel? Nein, an Eagle.
Ja, sowas. Genau. Ja, und die zweite Frage wäre jetzt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen gehabt, als wir nur telefoniert hatten, aber du hast jetzt gesagt, da ist ein Studio und dieses Studio hat jetzt ein Spiel entwickelt und kommt mit diesem Studio zur keine Ahnung, zur Fachtagung der Asmodee-Vertrieb-Gesellschaft und alle aus allen Ländern kommen jetzt dahin, stellt quasi dieses Spiel dann allen vor. Was passiert denn mit diesem Spiel? Mal angenommen, es gibt jetzt kein Land, was jetzt sagt, boah, ja, können wir uns bei uns vorstellen. Hat das Studio dann trotzdem die Möglichkeit, es noch selber zu verlegen oder kann es dann noch anderweitigen Vertrieb suchen oder sind sie dann ein bisschen eingeschränkt und gebunden? Also, dass ihr sagt so, nee, wenn wir es nicht haben dürfen, dann darf es keiner haben oder so nach dem Motto.
Unsere Studios haben jedes Recht, ein Spiel, was jeder oder was die Gube ablehnt, auch anderweitig noch anzubieten. Ich meine, aktuelles Beispiel Kailui oder Kailus ist von den Space Cowboys, was ja quasi ein Gründungsstudio von Asmodee ist und ist jetzt bei Hoch erschienen.
Mhm, stimmt.
Also
war da nicht auch das Ursprungs-Kailus, war nicht auch bei Hoch damals oder bei Harder Trade zumindest? War da nicht irgendwas?
Das müsste ich jetzt
ehrlich sagen. Aber das ist ja eine Neuauflage, dieses Kailus 13 irgendwas, ne?
Aber da, nein, klar. Also Studios gehören, sind zwar Asmodee Töchter gehören ganz komplett zur Asmodee Group, sind aber trotzdem da auch frei und Partner sowieso. Also da gibt es keinen, du darfst nicht.
Okay, aber wichtiger Punkt, es geht schon speziell darum, wenn jetzt ein Spiel bei euch vielleicht abgelehnt wird oder nicht lokalisiert wird, dass sie dann sagen können, okay, dann gucken wir anderweitig. Oder hätten die Space Cowboys auch jetzt direkt zu euch kommen können und sagen können so, ja nee, wir haben jetzt übrigens mal keinen Bock, wir wollen das Ganze jetzt mit hochmachen. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen knifflig, oder?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist noch nicht passiert. aber müsste man mal einfach ausprobieren. Ich glaube nicht, dass irgendjemand dann komplett der Kopf abgerissen wird. Die Frage ist nur, warum sollte man?
Ja, das ist die andere Frage, das stimmt.
Das hört sich auf jeden Fall super spannend an. Und zwar so dieses Gefühl, so dieser Durchlässigkeit, sage ich jetzt mal, dass ihr sagt, ihr seid offen für, also so habe ich es rausgehört, ihr seid offen für neue Partner, die gerne dann dazukommen. Ihr seid aber auch nicht bitterböse, wenn ein Partner sagt, ich möchte jetzt eigenständig sein. Und ich glaube, das ist natürlich auch letztlich förderlich für den Markt, wenn man sieht, man ist offen für alles da. Und auch dieses Gefühl von diesen Studios, das habe ich noch gar nicht so gecheckt vorher, finde ich natürlich auch cool, auch der Grundgedanke dahinter, dass diese eigenständige Kreativität und diese Linie der einzelnen Studios dann quasi erhalten bleibt, aber das Ganze dann unter dem Deckmantel dann ist irgendwie, ne? Und das haben sicherlich auch viele Hörer gar nicht so in dem Sinne jetzt so realisiert. Das ist eigentlich wirklich, wirklich mal so auch ein interessanter Blickwinkel.
Asmodee ist da auch ein schwieriges Konstrukt manchmal auch zu durchblicken, eben weil wir halten uns ja auch mit unserer Präsenz einigermaßen zurück. Man sieht ja nicht auf den Spielen immer ein Asmodee-Logo zum Beispiel. Mhm. Sondern Asmodee sagt immer, das ist so der Asmodee-Dreiklang. Das Wichtigste ist immer das Spiel. Das Spiel muss Spaß machen, das muss cool sein, das muss im Fokus stehen. Deswegen ist viel meiner Aufgabe auch wirklich, Spiele an Medien, an Presse oder auch an Rezensenten zu vermitteln. Und ich gehe auch immer davon, was ist das für ein Thema? Passt es zu den Leuten, die jetzt zum Beispiel euren Podcast hören oder jetzt hier das Video schauen? Oder passt es in eine Zeitung, wo vielleicht vor allem Menschen lesen, die streng genommen keine Ahnung von Spielen haben? Dann brauche ich denen nicht mit dem Twilight Imperium kommen, sondern dann komme ich denen gerne mit dem Dixit oder mit dem Zug um Zug.
Der Daniel hat auch keine Ahnung von Spielen und trotzdem hat er ein volles Regal. Ja.
Und als zweites sagen wir halt immer, wenn das Spiel natürlich das Wichtigste ist, danach kommen die Leute, die das Spiel ermöglicht haben und ausgedacht haben, also die Autoren und der Verlag. Weil die haben da am meisten Arbeit reingesteckt. Und dann gibt es halt immer noch so quasi den Zusatz im Vertrieb von Asmodee. Also wir sind so quasi das dritte Rädchen hinten dran. Das macht meinen Job manchmal schwierig, weil ich einfach nicht sagen kann, ich habe ja ein tolles Spiel von Asmodee und das ist auch von Asmodee und das ist auch von Asmodee. Sondern es ist immer, ich habe ja ein tolles Spiel, das geht da und darum und es ist von Space Cowboys oder es ist von Days of Wonder oder es ist von Hans im Glück. Und sie sind, ja, ich bin von Asmodee. Und was haben sie jetzt damit zu tun?
Ja, das ist ja wirklich so, ne?
Ja.
Schwierig manchmal zu greifen.
Aber ja. Ich glaube, das ist halt so ein Konstrukt und deswegen finde ich auch ganz gut, dass du das jetzt mal so ein bisschen detaillierter nochmal beschrieben hast. Asmodee ist ja nicht der einzige Vertrieb, bei dem das so läuft. Also das ist ja noch weiter bekannt. Und Asmodee ist wahrscheinlich der prominenteste, der größte, weil ihr natürlich auch so breit aufgestellt seid, ne? Weil ihr eben so viele Studios habt und halt einen riesengroßen Impact in die ganze Branche habt mittlerweile. Ne? Also es führt ja an Asmodee keinen Weg mehr dran vorbei. Ne? Also ihr habt ja auch große, schwere Titel auch mit im Programm und mit Sicherheit, also nur, dass wir es mal angerissen haben, aber Spieleoffensive hat nicht die gleiche Herangehensweise, aber ist ja ähnlich. Ne? Die besteht ja auch so Oberbegriff Spieloffensive, was steckt dahinter? Ne? Das haben wir mal wann anders irgendwo mal noch mal besprochen gehabt. Aber die Leute, die es halt nicht wissen, stoßen sich dann bei sowas oder eben, deswegen fand ich es auch gut, dass du das mal so aufgegriffen hast, weil ich glaube, wenn du so ohne diese Information jemanden, einen Karikaturisten jetzt mal sagst, Mensch, mal eine Karikatur für den Postillon, ne, hier, was ist Asmodee, kann ich mir vorstellen, hätte er wahrscheinlich irgendwie so ein Hyäne gemalt, die irgendwie gerade Fleisch wo rauszupft oder sowas, ne? Und das ist es aber gar nicht, ne? Weil wenn man jetzt das hört, was du uns hier gerade sagst, ist ja eigentlich, macht einen sehr sympathischen Eindruck. Also genau das Gegenteil eigentlich, ne?
Wo habe ich denn die? Nee, sag erstmal, Robin.
Also ich bin gerne bei Asmodee. Ich mag die Firma unglaublich gerne. Ich bin ja auch recht lange jetzt dabei. Auch wenn ich einmal kurz einen kleinen Schlenker in die Stiftungsbranche gemacht habe. Aber es gibt ja auch gute Gründe wieder, dass ich zurückgekommen bin. Und es tut mir halt immer auch ehrlich so ein bisschen weh, wenn Leute nur das Schlechte bei Asmodee sehen und auch gerne mal vergessen, dass vor allem, also klar, wie in Deutschland sowieso, aber auch, man muss bedenken, die Gründer von Asmodee, die immer noch bei Asmodee aktiv sind auch, haben Asmodee aus der Liebe zum Spiel heraus gegründet. Und bei Asmodee kannst du dich mit eigentlich jedem über Spiele unterhalten. Wir sind alles irgendwo Spieler im Herzen und spielen alle wahnsinnig viel und tun das, was wir tun. Klar, wir wollen Spiele verkaufen, das ist nun mal unser Job. Aber wir tun es halt auch, weil wir Spiele lieben. Und
neben aller Romantik gehört das natürlich auch dazu. Ich weiß nicht, ob du das sogar die Woche gesagt hast, Potti, aber das ist so eine typisch deutsche Tugend erstmal. Alles, was erfolgreich ist und aufstrebend ist, da hat man, oder habe ich es woanders gehört, da sagt man immer erstmal, das ist nix. Man wird dann irgendwann erfolgreich und dann ist es erstmal typisch Deutschland zu sagen, sich darüber aufzuregen und dann irgendwie doch, anstatt so das Gute dann zu sehen, ne? Und also sehe ich an der Stelle auch schade. Und ja, manchmal vergisst man das wirklich, ne, dass man dadurch viele tolle Spiele beschert bekommt. Und ja, das, klar, also neben aller Romantik und sagt, oh, so ein Spiel, müsst ihr auch euer täglich Brot damit verdienen und da bekommt auch keiner was geschenkt, ne? Das ist genau wie wenn ich in ein Restaurant gehe und da ist ein Koch und mit dem verstehe ich mich gut, da kann ich auch nicht erwarten, dass er mir jetzt Schnitzel umsonst brät. Das ist halt einfach so dann in der Grundsätzlichkeit, ne? Aber nichtsdestotrotz bis hierher einen super sympathischen Eindruck, ein super cooles Bild irgendwie von Asmodee gezeichnet. Also du wusstest ja im Vorfeld nicht, was stellen wir dir für Fragen, hast dich jetzt dem schon so gestellt und für mich auch super informativ und spannend jetzt gewesen. Und
ja. Danke, wobei man natürlich dazu sagen muss, das ist ja eine Frage, die ist ja mein Job, ich durchaus öfter beantworte. Von daher, ich glaube, du könntest mich nachts wecken und ich könnte dir einigermaßen erklären, was Asmodee ist.
Wir müssen gleich mal Nummer austauschen, dann rufe ich um 3 Uhr nachts an.
Nein, aber ich gebe dem Daniel halt recht. Das ist manchmal echt so typisch deutsch, ne? Irgendwie, wenn irgendwas läuft, dann werden vor allem auch immer Gründe gesucht, warum. Ja, das ist doch nur, weil so und so, ne? Oder ja, das ist ja nur, weil jetzt haben die haben doch Heidelberger Spieleverlag so kaputt gemacht, deswegen sind die so erfolgreich so, ne? Aber keiner sieht eigentlich, aber das ist halt so, weil. Aber das ist allgemeine Problematik, die meiner Meinung nach im Internet oder heutzutage herrscht. Die Leute betrachten alles nur noch sehr oberflächlich. Ne? Ich bin ganz froh, dass ich in meinem Studium nochmal dafür sensibilisiert werde, dass man halt vieles doch hinterfragen soll oder wenn man recherchiert, doch mal ein bisschen genauer und vielleicht auch mal die Quellen auch hinterfragen sollte. Denn es ist relativ gefährlich, ne, heutzutage die erstbeste Meinung für bare Münze. Es gibt Leute, die verkaufen direkt ganze Spiele, weil sie irgendwo einen YouTube-Kanal hören, der ein Spiel zerreißt. Ne? Dann verkaufen sie direkt alles, was sie von dem Spiel haben. Manche davon sitzen sogar hier im Podcast so. Ne? Und das ist, es ist halt wirklich schwierig geworden. Ne? Und das spiegelt halt das Beispiel Asmodee jetzt ja auch wieder. Ne? Weil ich glaube nicht von 1000 Leuten, die sich ein Asmodee-Spiel kaufen, gibt es vielleicht 999, die sich noch nie damit befasst haben, was ist Asmodee überhaupt. Viele denken wahrscheinlich sogar, es ist ein Verlag.
Ja, wenn mir ein Spiel gefällt, gefällt mir ein Spiel, dann ist mir egal und sag, nee, von Asmodee, da kaufe ich aber nichts mehr, du. Nee, die werden immer reicher. Nee, das will ich nicht. Das ist ja, glaube ich, dieses so, ne?
Aber genau, also solche Kommentare lesen wir auch durchaus öfter mal. Also, krass. Das ist ja das. Ich meine, das Internet ist ja leider Gottes oft sind die was Schlechteres zu sagen haben, lauter als die vielleicht mal einfach auch eine Frage stellen möchten.
Sie sind immer lauter, das ist das Problem. Sie sind immer lauter.
Und ich möchte, also nicht alles bei Asmodee ist immer gut. Das ist in keinem Unternehmen. Das ist auch völlig okay. Und ja, zum Beispiel, es wurden auch 1-2 Spiele mal teurer. Man muss aber auch dazu sagen, Asmodee zum Beispiel hat, ich glaube, 5 Jahre lang die Preise von Spielen gar nicht erhöht. Und das ist auch nicht optimal. Aber das wird natürlich dann nicht gesehen, sondern man sieht nur den Effekt, es wird dann mal teurer. Von daher natürlich, das ist eine Kritik, die wir uns auch stellen müssen.
Können wir genauso gut beim ADAC beschweren, ja. Die haben mir jetzt nämlich schön, erst kriege ich eine Postkarte hier mit meiner neuen Mitgliedskarte in schwarz, hier neues Plus-Mitglied. Sie sind jetzt schon seit 10 Jahren bei ADAC. Und dann denke ich mir so, Mensch, ich habe gedacht, ich kriege jetzt eine Prämie oder sowas. Jetzt als Dankeschön gibt's eine neue Karte. Eine Woche später, schönen guten Tag, wir mussten leider ihre Beiträge um 10 Euro erhöhen, weil wir haben jetzt die letzten Jahre nicht erhöht.
Ja, das ist dann.
Aber man darf nicht vergessen, es gibt ja auch so Mechanismen wie Inflation und sowas, ne? Also das ist doch normal, dass immer nochmal Preise erhöht werden müssen, ne?
Das sehen Leute ja bei Spielen nicht. Potti, ich will gar nicht so spießig sein. Wir sind bei Stunde 45 knapp. Du wolltest gern unter den 2 Stunden bleiben, sodass wir jetzt quasi die Zeit ein bisschen im Blick haben. Ich wollte nochmal Bezug nehmen. Sie ist jetzt quasi schon fast rausgekommen. Wir haben eigentlich in den letzten Folgen, Robin, immer mal wieder Verleger gehabt oder Verlaggründer und sowas dabei gehabt. Und auch für uns hat sich da nochmal einiges geöffnet. Manchmal haben ja auch die Zuhörer gesagt, ja, das Spiel gerade auf dem Markt schon weg. Wie hoch ist eine Auflage? Wie teuer ist überhaupt die Vorleistung, die vielleicht auch ein kleiner Verlag eingehen muss? Und da haben auch viele danach Verständnis für gezeigt und haben gesagt, ach krass, jo, von der Seite habe ich es nicht betrachtet. Oder warum ist ein Spiel denn so teuer? Das ist auf Englisch ist das so teuer und auf Deutsch ist das so teuer. Ja, die englische Auflage war aber 75.000 und die deutsche nur 500. Und dementsprechend ist die Produktion dann auch teurer. Oder es wird woanders produziert. Und ist jetzt auch mal wieder an der Stelle auf jeden Fall echt wieder so vom Thema her super interessant, das zu sehen. Habt ihr, was das so Auflagenkontingent oder so, das managt ihr dann immer alles? Oder weil du sagst, den Vertrieb und sowas übernimmt ihr? Ratet genau. Ihr dann den Studios so und so? Die Auflage würden wir euch sagen, 5.000, die kriegt er weg? Oder?
Nee, wir bestellen die, wir kaufen die. Ah, okay. Also im Endeffekt, wir müssen überlegen, wie viele Spiele können wir realistisch verkaufen? Wie viele Menschen haben Bock auf dieses Spiel in Deutschland? Mhm. Und dann sagen wir unseren Studios oder auch unseren Partnern, also man muss ja sagen, Asmodee, der hat ja nicht nur Studios, die ja komplett zu uns gehören, wir haben ja auch Vertriebspartnerschaften. Also Blue Orange zum Beispiel ist ein Vertriebspartner. Mhm. Playtate ist inzwischen auch ein Vertriebspartner. Plan B ist ja jetzt auch wieder ein Vertriebspartner von uns. Und dann sagen wir denen, okay, wir würden so und so viele Spiele nehmen. Und ja, auch die Preise, die wir dann zahlen müssen, sind gestaffelt auch nach Auflage. Also du bezahlst deutlich mehr, wenn du nur 1.000 Spiele drucken lässt, als wenn du 5.000 drucken lässt. Mhm. Das ist einfach so. Und auch da müssen wir kalkulieren.
Es bringt Markt uns wird ja auch zunehmend dann schwieriger, ne? Also, weil zu viele gute Neuheiten kommen. Das hat der Frank auch von Feuerland gesagt. Er sagt, also bevor ich jetzt nochmal eine Zweitauflage von dem Spiel rausbringe und das nächste Ding schon in der Pipeline ist, muss ich mir jetzt halt zweimal überlegen, ob ich das mache oder ob ich dann quasi das neue Spiel dann schon quasi mit aufnehme ins Programm.
Ja, und es ist auch echt schwierig einzuschätzen, was gut funktioniert und was nicht. Manchmal ist man dann zu vorsichtig. Manchmal ist man so überzeugt von einem Produkt und bestellt zu viel. Das passiert auch. Und das ist ja auch nachher eine Frage.
50.000.
Ist ja auch nachher eine Frage von Lagerkapazitäten. Weil ich glaube, das wird ganz gerne vergessen. Wir arbeiten ja mit einem Partner zusammen, wo wir die Spiele einlagen. Und für jedes Spiel, das dort im Regal liegt, zahlen wir Geld.
Ja, klar.
Und das heißt, wenn...
Super viel mit zusammen.
Ja, also deswegen. Und
komm, das würde mich aber interessieren. Was hast du denn, wo würdet ihr sagen, wo habt ihr euch voll verkalkuliert und habt gesagt, boah, das geht weg wie geschnitten Brot und dann so, oh, Ladenhüter. Hast du da irgendwas?
Ladenhüter ist das falsche Wort, aber wo wir zum Beispiel zu viel von bestellt haben, weil wir, einfach mit noch mehr Nachfrage gerechnet haben, war ein Pandemic Legacy Season 2. Okay. Ich weiß die aktuellen Bestände nicht, aber ich weiß, damals, als wir es bestellt haben, da war auch gerade der Sonderpreis verliehen worden für das Spiel. Mhm. Und Pandemic Legacy Season 1 war echt nachgefragt wie sonst was. Und wir haben von Season 2 dann im ersten Aufschwung echt sehr, sehr viel geordert und das hatten wir dann auch eine Zeit lang liegen.
Krass, okay.
Aber das ist okay. Ich meine, das passiert und da müssen wir damit arbeiten.
Und jetzt habt ihr von der Nuller? Jetzt von der Nuller, da seid ihr wahrscheinlich vorsichtiger gegangen, aber es kommt scheinbar schon ganz gut an. Ne? Die Rezensenten sagen schon, die Neuauflage macht einiges richtig so mit der Vorgeschichte und da sind viele heiß drauf, oder?
Ja, also es kommt sehr gut an. Es macht auch sehr viel Spaß, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wir waren nicht so mutig in der Erstauflage wie mit Season 2, das ist richtig, aber wir waren auch nicht total zurückhaltend. Also da haben wir jetzt genug von.
Hast du nicht sogar gerade hinten in deinem Regal stehen, wenn ich so hinter dich gucke, ist das die Season Zero?
Ich gestehe, das ist nur der Deckel, weil ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer, was nicht so schön dekoriert ist wie mein Spielezimmer und ich dachte, so ein bisschen was im Hintergrund wäre ganz nett. Klar. Es liegt oben in meinem Spielezimmer aufgebaut, weil wir es halt heute erst gespielt haben und ich es liegen lasse, weil wir es eh jeden Tag gerade spielen.
Geil.
Ansonsten, es passiert uns natürlich auch öfter mal andersrum. Also ich sag zum Beispiel nur, ich weiß, ein Schmerzthema für viele, Nemesis.
da war er wohl sehr vorsichtig, ne?
Ja, es ist natürlich auch ein ziemlich heftiges Spiel. Also es ist teuer, es ist groß. Und ja, da ist man dann erstmal ein bisschen zurückhaltender. Dann war die Nachfrage so groß, dass wir direkt, also wir haben auch direkt nachbestellt, wir haben auch direkt wieder nachbestellt. Aber auch das dauert dann halt, ne? Es muss produziert werden, es muss verschifft werden. So ein Schiff ist mal schöne 6 Wochen unterwegs. Also dann kannst du vielleicht noch im Zoll stecken bleiben, weil das ist in Deutschland öfter mal der Fall.
Ja, ich hab mir auch sagen lassen, momentan macht der Zoll ganz gerne mal so Containerbeschau und sowas, ne? Dann bleibt es erstmal hin, ne?
Ja, also das dauert leider alles.
Was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, weil ja vorhin auch das Thema Lokalisation, redaktionelle Arbeit und sowas mit drin gesteckt hat, jetzt hast du natürlich gesagt, okay, nehmen wir mal an, Space Cowboys macht jetzt ein Spiel und haben sie euch vorgestellt, findet ihr super. Jetzt hast du natürlich gesagt, ihr kauft das ja dann bei dem Verlag wahrscheinlich ein. Gibt der Verlag das an in Produktion und ihr kauft das bei dem dann zum EK wahrscheinlich ein oder sowas oder zum vergünstigten Kurs auf jeden Fall und der gibt dann dem Fulfillment Center oder irgendeinem Shipping ist dann wahrscheinlich direkt Lager Asmodee als Beispiel jetzt. Und wie läuft das denn dann aber überhaupt? Weil normalerweise ist ja so, oder das war jetzt zumindest so, wie ich mir vorgestellt habe. Wenn jetzt ein Vertrieb oder jemand eine deutsche Lokalisation plant, dann ist es ja meistens so, dass irgendwie dann die Lizenz irgendwie vergeben wird, dann hat er die Lokalisationsarbeit, bestellt dann quasi selber. Aber wie ist das denn jetzt, wenn die jetzt ein Spiel haben und ihr müsst das jetzt noch übersetzen? Das heißt, ihr schickt dann die Druckdaten wieder zurück, und die geben das dann in die Produktion. Ist das nicht dann auch eine Megakette, die sich dann irgendwie aufbaut? Also es ist doch auch eine relativ lange Kausalitätskette dann, oder?
Hast du aber relativ gut beschrieben. Also es ist wirklich so, die Verlage erdenken das Spiel, schicken oder zeigen es uns, wir sagen ja, dann schicken sie uns irgendwann die Regeln und die Kartenfiles und. Dann macht sich unsere Lokalisation an die Arbeit und in anderen Ländern parallel auch, je nachdem, wie die Veröffentlichung geplant ist. Dann gibt es oft eine Deadline. Das heißt, das Studio sagt uns, bis zu dem und dem Zeitpunkt brauchen wir das Spiel zurück. Fertig lokalisiert. Und die schicken es dann an die Fabriken, an die Produktion.
Aber habt ihr dann, also was ich jetzt gerade noch versuche rauszufinden ist, redaktionelle Arbeit kostet ja Geld. Das ist ja Arbeitskraft, die ihr ja dann quasi wieder abstellt. Ich versuche halt gerade jetzt so ein bisschen rauszufinden, inwieweit sich das dann natürlich auswirkt. Also zahlt ihr trotzdem denselben Preis oder sagen die, Mensch, hier, ihr zahlt jetzt pro Spiel mal als Beispiel 50 Euro. Wenn ihr die Übersetzung macht, zahlt ihr 45 pro Spiel oder wie läuft das dann? Also das versuche ich jetzt gerade noch so herauszufinden. Weil irgendwie müsst ihr ja was davon haben, wenn ihr dann die Lokalisierung übernimmt.
Also, naja, das erstmal haben wir natürlich was davon, weil das muss man ganz klar sagen. In Deutschland laufen deutschsprachige Spiele doch deutlich besser als englischsprachige Spiele. von daher ist das natürlich auch ein Anliegen von uns. Das ist auch ein Service, den wir bieten. Inwiefern sich da dann aber natürlich Preise verändern, wenn gesagt wird, wir schicken euch eine lokalisierte Version und ihr müsst nur nochmal drüber schauen oder ihr macht die Lokalisierung komplett, das ist dann immer Abstimmungssache. Da bin ich ehrlich gesagt aber auch nicht in allen kleinen Details involviert. Deswegen kann ich dir nicht sagen, wie die einzelnen Absprachen sind, aber ja, es gibt manchmal Verträge, da wird gesagt, okay, ihr macht die Lokalisation, deswegen kriegt ihr einen Rabatt von X. Es gibt aber auch, wo wir halt sagen, es ist halt unsere Serviceleistung, wir wollen es auf Deutsch machen, dementsprechend übernehmen wir die Kosten.
Okay.
Und wir haben in der Tat eine Redaktion, die nichts anderes tut, als lokalisieren.
Krass. Aber das ist dann aber in Anführungszeichen, wie du es gerade gesagt hast, so eine Art Service dann, also dass ihr das quasi dann für euch übersetzt und dann geht die Druckdaten weiter und die krass,
okay. Also das Gleiche wie auch unser Marketing-Team. Auch da, es gibt mit Absprachen, dass gewisse Dinge bezahlt werden, wo das Studio dann sagt, dann geben wir euch da ein bisschen Geld für, dass ihr das und das machen könnt. Aber vieles davon ist von uns eine Serviceleistung.
Krass. Noch das finde ich für mich wieder eine wichtige Info, ne? Also das zeigt ja auch wieder, dass ihr die Studios ja wirklich unterstützt, ne? Also das ist ja wirklich, und das ist die redaktionelle Arbeit, ist ja auch ein ganz, ganz großer Batzen, den man in so einer Spielentwicklung natürlich auch hat. Nehmen wir mal nur als Beispiel jetzt wieder prominentes Beispiel Tainted Grail, was ja auch super viel Text hat, ne? Und da muss ja erstmal geguckt werden, wann wird die zweite Wave übersetzt und so weiter und so fort. Und dann muss ja auch erstmal ein Partner gefunden werden. Manche Verlage machen das in Eigenregie, was natürlich super viel Kapazitäten irgendwie mit sich bringt und sowas, ne? Und da ist ja auch wieder ganz wichtig, ne? Also um da nochmal, ich überspitze jetzt mal so ein bisschen dieses Feindbild Asmodee so ein bisschen zu entkräften, weil eben, wie du ja schon gesagt hast, die Studios sich mit sowas halt da nicht rumplagen müssen, ne? So, die haben halt ein gutes Spiel entwickelt, ihr sagt, Mensch, wir machen das, alles klar. Das heißt, sie geben das an euch weiter und in dem Zeitraum, wo ihr dann quasi die Übersetzung macht, können die aber sich schon wieder um die nächsten Projekte kümmern oder an der anderen Stelle vielleicht, was ja auch wichtig ist, ne?
Ja, also und wie du es halt schon sagtest, sie haben den Aufwand nicht und was man halt bringt für den deutschen Markt ist nicht so viel, aber für die Studios oder für die Verlagspartner bringt es sehr viel. Sie haben Zugriff auf sehr viele Märkte. Weil wenn sie mit Asmodee zusammenarbeiten, können sie, wenn die anderen Länder das auch haben wollen, es direkt in Italien, Spanien, England, Amerika, Brasilien und veröffentlichen.
Voll gut. Man hat auf jeden Fall mal Wege gespart, ne, dass man dann auch so die Strukturen oder die Kommunikationswege dann halt schon bestehen hat, die Strukturen.
Du wolltest gerade mal sagen, Daniel, habe ich hier unterbrochen.
Hatte sich dann schon fast erledigt. Wollte gerade sagen, zwischendurch ist das so, wenn man denkt, krass, ne, wir reden jetzt wirklich so ein bisschen über Business, das ist so abstrakt dann manchmal losgelöst vom Spiel, aber für das, was wir so lieben, wird halt auch immer eine Menge Arbeit vorausgesetzt und das vergessen dann manchmal auch die Leute, ne, wenn sie sagen, hey, warum muss ich so lange auf mein Spiel warten und was ist daran so schwer? Aber was da tatsächlich teilweise dann auch hintersteckt, von der Entwicklung bis hin zur Auslieferung durch den DHL-Mann an der Haustür, da passiert halt eine ganze Menge zwischendurch auch und das darf man an der Stelle oder soll man an der Stelle auch nicht vergessen dann und die Leistung dann auch nicht abschmälern irgendwie.
Absolut. Ja, da ist echt viel hinter und ich meine aber, das ist halt aber auch mit ein Grund, warum ich diese Branche so liebe, obwohl es Business ist, merke ich ja auch im Gespräch jetzt mit euch oder auch generell mit den, wenn wir auf Social Media und mit Menschen reden oder auch auf Events, die ja leider derzeit nicht stattfinden können, da ist einfach Herzblut hinter. Das bewegt die Menschen, das ist denen wichtig. Und mir ist es lieber, ich arbeite in einer Branche, wo wir ab und zu mal angeschissen werden dafür, weil irgendjemandem was nicht passt oder es ihn sehr ärgert, weil irgendwas nicht funktioniert, als dass ich in so einer Branche arbeite, wo allen alles egal ist.
Ja, stimmt schon. Ich würde eine letzte Frage für mich quasi stellen. Ich weiß nicht, wie viel der Potti noch im Köcher hat. Und zwar hatte ich heute in der Besprechung mit dem Potti so Thema der heutigen Folge gesprochen, so wie geht's weiter so. Also ich werde sogar auf der Arbeit auch angesprochen, dass dann Leute sagen, hör mal, du spielst ja Brettspiele, empfiehl mir mal was. Es ist tendenziell gerade auch so über die Krisenform. Es sind super viele Leute, die sich noch mehr jetzt an Spielen tatsächlich rantrauen. Die sagen, ach, wir können eh nicht weg, wir spielen wieder ein bisschen mehr. Also quasi der einen Haushalt dann letztlich und generell trauen sich wieder mehr Leute dann dran, gerade durch YouTube, vielleicht auch durch Podcasts, die so sind, dass Leute sagen, oh, Brettspielen, eigentlich doch eine ganz coole Sache. Dieses angestaubte, so, ich habe Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht, eine Spielesammlung zu Hause. Wie siehst du denn die Entwicklung so in der Zukunft? Glaubst du, das boomt nochmal richtig oder es bleibt auf einem Level gleich? Oder wie siehst du Asmodee vielleicht in ein paar Jahren?
Also boomen würde ich fast schon sagen, tut es ja dieses Jahr, sagen wir mal ehrlich. Die Branche hat ja mit 21% ein unglaubliches Wachstum in den ersten 9 Monaten hingelegt. Aber als ich bei Asmodee angefangen habe, wurde mir immer gesagt so, ja, Brettspiele ist ein stagnierender Markt, wenn wir manchmal so kleine Wachstum und ich habe mir dann immer die Marktzahlen auch angeschaut und es waren immer so 4-7% Wachstum über jedes Jahr und so. Also irgendwie hat sich da sehr viel getan. Und ich glaube schon, dass so bescheiden die Krise echt jetzt gerade ist und Corona ist echt ein Drecksding für das Brettspiel und für die Wahrnehmung des Brettspiels hat es viel getan. Also ich merke es in meinem Job unglaublich. Ich spreche inzwischen mit Medien, die hätten sich Brettspiele sonst früher nicht vorstellen können. Einfach weil sie merken, die Leute interessiert es. Und dass es die Leute interessiert, dass die Leute jetzt auch merken, dass es halt sehr viel mehr gibt als nur die bekannten Klassiker. Dass es auch andere Spiele gibt, die sehr viel moderner sind, die Menschen mehr reinziehen, die kurzweiliger sind, die mehr Spaß machen. Ich glaube, das wird der Brettspielbranche, dem Brettspiel an sich und der Brettspielszene noch lange helfen. Weil es eben dieses angestaubte Image gerade verliert. Und das muss man vielleicht auch noch sagen, dass die ganzen Leute nicht nur in den Medien, aber überall die Brettspiele als alt und verstaubt sehen, langsam nicht mehr das Sagen haben.
Ja. Das ist auch immer was, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und dann sage ich so, ja, ich mache ein bisschen in Brettspiele, dann kommen immer so diese klassischen Sachen, Monopoly, Mensch, ärgerlich, nicht, schieß mich tot. Und das Erste, was ich immer sage, ist, ey Leute, verabschiedet euch mal von diesen Gedanken. So dieses Hobby hat viel mehr zu bieten. Die Grafiken sind natürlich besser geworden. Es gibt auch ganz viele Leute aus der Videospielbranche, die sich auch in die Brettspielszene reinbewegt haben. Prominentes Beispiel ist ja auch Sandy Peterson irgendwie, der auch irgendwie an dicken Dingern arbeitet. Das bietet einfach viel, viel, viel mehr. Und wenn man sich mal überlegt, vor, keine Ahnung, 15 Jahren hätte sich noch kein Mensch gedacht, dass es irgendwann mal oder vor 20 Jahren, fing ja schon ein bisschen früher an, aber vor 20 Jahren hätte sich auch noch keiner gedacht, dass heutzutage im Fernsehen übertragen wird, wie Leute vor der PlayStation vor dem PC sitzen und sich gegenseitig umnieten, vor 50.000 Zuschauern in so einer Arena. Und es ist mittlerweile einfach gesellschaftsfähig geworden, ja, wenn du guckst, wie viele Models, sowohl männlich als auch weiblicher Natur, irgendwie es total geil finden, ihren PlayStation oder Xbox-Controller in die Cam zu halten. Und ich weiß nicht, natürlich ist Brettspiele immer noch so ein bisschen nerdiger und hat natürlich nochmal so ein bisschen seinen speziellen Ruf, aber ich glaube, wenn das Ganze sich noch ein bisschen weiter bewegen, wie du sagst, das Zepter nehmen langsam andere Leute in die Hand, ne? Und wenn man dann noch so Lehrer wie den Herrn Haider in Sport und Geschichte hat, dann ist man da auf jeden Fall langfristig begeisterungsfähig. Und ich glaube auch, dass die Branche wird langfristig gesehen auf jeden Fall ihren mega krassen, nerdigen Ruf, glaube ich, vielleicht nicht ganz ablegen, aber auf jeden Fall verkleinern.
Es ist ja ein Stück weit auch schön, so nerdig zu sein, so ein bisschen so. Auch.
Ich meine, Nerd ist ja auch echt nichts Schlechtes mehr. Nee. Wir sind lange darüber hinaus, dass der Nerd oder der Geek irgendwie negativ konnotiert war. Ich meine, seit Big Bang Theory hat den Geek und den Nerd megamäßig salonfähig gemacht.
Ja.
Ich finde es cool.
Wer wärst du, wenn du in den Big Bang Theory mitspielen würdest? Was wäre dein Charakter, Robin?
Oh Gott.
Gute Frage. Also von der Optik her würde ich eher sagen, du bist Raj.
Ich bin Raj, oh Gott. Warte, da muss ich erstmal ein bisschen trinken, bevor ich auf diese Frage antworten kann.
Aber in der Zwischenzeit, ich habe hier noch zum Abschluss, habe ich hier noch zwei, drei kleine Fragen vorbereitet. Kein Weiße kennst du, das lassen wir heute mal aus.
Ich extra doch noch was vorbereitet.
Hast du noch? Okay, pass auf, dann habe ich kurz, dann mach du erst deine Fragen und dann mache ich danach meine noch zum Abschluss.
wenn ich es richtig verstanden habe, gebe ich euch jetzt kleine Aufgaben und ihr müsst herausfinden, welches Spiel ich meine, ne?
Irgendwie, ja, irgendwas ganz geil. Weiße kennst du.
Ich hab's dir ja schon gesagt, Benni, ist ein bisschen geklaut. Danke für die Inspiration an Spiel auch mal. Und zwar, ich beschreibe euch Spiele mit einzelnen Sätzen und ihr müsst mir sagen, welches Spiel ich beschreibe.
Okay. An uns beide immer oder sagst du immer oder kriegt immer einer speziell das gestellt?
Okay, ich habe 4 Stück vorbereitet. Wir können ja machen, wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt. Wer schneller ist.
Der Daniel ist immer schneller als ich.
Ich fange einfach an. Bei mir ist Hektik angesagt. Man muss genau hinsehen. Man kann mich in 5 Varianten spielen. Bei mir ist immer ein Symbol doppelt. Magic ich habe runde Karten.
Runde Karten?
Ah, doppelt.
Doppel?
Ja.
Tja, Daniel? Wer war da jetzt? Da müssen wir jetzt.
Das war Daniel.
War das Daniel?
Jetzt war sowas von Daniel.
Also da war es auf jeden Fall in der Vergangenheit schon mal eindeutiger.
Noch eindeutiger.
Okay. Ich bin riesengroß. In mir ist wahnsinnig viel drin.
Gloomhaven.
Ich dauere lange.
Twilight Imperium.
Ja.
Würde ich sagen, würde ich
Benny.
Ja, wie komm? Der war auch eindeutig. Hör auf hier. In.
Ich bin kooperativ.
Pandemic.
Ich habe viele Szenarien. Ich bin ein Krimi.
Detective?
Mein Vorläufer war Spiel des Jahres 1985.
Detective?
Nee. Scotland Yard.
Nein. Mein Titel ist ein berühmter Ermittler.
Sherlock Holmes.
Ja, weiter. Nein, ist richtig. Sherlock Holmes beratender Detektiv. Die Neuauflage von Space Cowboys. Okay, Spoiler vielleicht. Ich habe nur Asmodee-Titel genommen.
Ja, ich habe mich schon geschämt, dass ich gerade gesagt habe Gloomhaven. Dann dachte ich schon so, das ist
noch auf meiner Sollte-ich-mir-mal-anschauen-Liste. Aber da muss ich gestehen, da schrecke ich ein bisschen vor dem Invest zurück, weil das ist
Eventuell habe ich noch einen Platz bei uns in der Spielegruppe. Kannst du einfach
ich sagen, stoßen. Ich hab auch einen Gloomhaven und ich habe auch Frosthaven gebacken. Also da kannst du mal unterkommen.
Okay, der ist schwer. Ich habe ein echt tolles Inlay, das man schütteln kann und es verrutscht nichts. Davon gibt es übrigens auch ein Video. Ich habe sehr, sehr viele Karten. Jedes Set von Karten wurde von einem anderen Illustrator illustriert. Oh. Es spielen Götter mit.
Ja, ich weiß es, aber ich komme nicht am Titel.
Aus der griechischen Mythologie.
Ja, nee, warte mal.
Mein Titel ist der griechische Himmel.
Deus? Nee.
Nee, das ist von Pearl Games, aber ich bin von Space Cowboys.
Ja.
Na, denkst du, ich komme drauf.
Ah, nichts sagen. Ich weiß, ich hab's auf jeden Fall vor mir jetzt.
Ey, nicht googeln.
Nee. Oh, warte, weiße Schachtel ist das, glaube ich. Habe ich mir schon
ein paar Mal. Ja. Roter Titel. Nominiert zum Kennerspiel des Jahres.
Elysium.
Ja, Elysium, ja. Oh, der Daniel hat hinter dem sehe ich doch hier in deiner Brille spiegelt sich doch der Bildschirm. Nee, hast du
hier, guck mal, steht sogar noch hier.
Ja, Elysium. Ich habe die ganze Zeit irgendwie, genau, Deus war ein anderes.
Guck mal,
ja,
siehst du, anhand der nerdigen Sammlung steht's hier.
Wir müssen ja noch irgendwann.
Ich glaube, dann hat Daniel gewonnen, wenn ich es richtig
mitbekomme. Ja, Daniel hat gewonnen.
3-1, ganz locker hier.
Elysium. Wir müssen irgendwann noch mal, also dafür hat er die erste Staffel verloren. Jetzt geht er in der zweiten in Führung.
Nee. 1000 Punkte geschenkt.
Aber übrigens,
mir ist aber egal, mir geht's ums Spiel.
Aber Daniel, mich würde mal interessieren für euch beide, was hat denn jemand, der im Dreieck läuft?
Runde Füße. Mhm.
Dreieck läuft.
Was hat er denn?
Kreislaufprobleme. Warte. Ich habe aber noch einen. Ich hab ja gesagt, ich habe drei. Ich habe noch einen. Und zwar, was ist das Wichtigste bei einem Schweißausbruch?
Nicht ins Schwitzen zu kommen?
Nein. Was ist das Wichtigste bei einem Schweißausbruch?
Nicht gefangen zu werden, wahrscheinlich von der Polizei.
Nee. Soll ich es auflösen?
Ja. Ein Handtuch.
Nee, das W.
Verstehe ich nicht.
Was ein Schweißausbruch ohne W, Daniel?
Ein Scheißausbruch.
Ja. Und der letzte.
Schlecht, ey.
Der letzte, Daniel, deine Zähne sind wie Gelsenkirchen und Essen. Nein, ach scheiße, wie Gelsenkirchen und Duisburg. Da ist nämlich noch Essen dazwischen. So.
ja, das war schlecht. Das ist der schlechteste Witz, den ich in der Kategorie gehört habe, war, was ist, wenn dir ein Handy auf die Pizza fällt? Pizza Huawei.
Ja, aber ich habe, das ist tatsächlich die Seite 1000 unglaublich schlechte Witze, heißt die.
Ja, boah.
Ah, ich habe einen Hipster ins Bein geschossen, jetzt Hopster.
Oh Gott.
Boah, bitte. Bitte, bitte.
Egal wie leer Flaschen sind, es gibt Flaschen, die sind
leerer.
Ja, und damit schließen wir die aktuelle Folge, würde ich sagen.
Ist das schlecht, ey.
Sinne.
Ei.
In diesem Sinne, Robin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute ein bisschen zu philosophieren und mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ich fand es wie immer super, super spannend und immer wieder informativ. Ich freue mich, dass du wieder zurück bei Asmodee bist, denn irgendwie jetzt im zweiten Anlauf haben wir dann endlich auch den Kontakt hinbekommen. Und in diesem Sinne, danke, dass du da warst. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Daniel, danke, dass deine Internetleitung gehalten hat. Und
danke, danke.
Ja, und danke für die Zeit und dass ich das alles erzählen durfte.
Ja, ich hoffe, du bist nicht zum letzten
Mal. Ja, cool, war spannend.
Ich hoffe, du bist nicht zum letzten Mal hier. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend, gute Nacht, guten Morgen. Schönen Weg zur Arbeit. Bleibt sauber und gesund. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.